Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 108, heute mit Matt.
Guten Abend.
Felix.
Rockout.
Und an der VoIP-Leitung Flydi.
Aus dem Internet, hallo.
Und meiner einer,
Wie heißt der jetzt?
Der mit dem Namen.
Der seinen eigenen Namen nicht
der,
weiß.
Nee, der ohne Namen.
Ach so.
Der mit dem Tod tanzt oder so.
Okay, machen wir was.
Ja, nichts. Blast from the Past, der Flydi wollte noch irgendwas zur vorletzten Sendung sagen.
Vorletzten Sendung. Hoho.
Ja, genau. Ja. Bei der letzten Sendung war ich ja dabei, bei der vorletzten Sendung nicht. Die habe ich jetzt aber mittlerweile nachgehört und der Felix hat da irgendwie mal so sich gefragt, ob es irgendwelche sinnvollen Alternativen zu PhantomJS gibt.
Ja.
Und ja, die gibt es tatsächlich. Also, was ich schon seit ein paar Jahren benutze, ist ein Ruby-Projekt, das nennt sich Capybara. Und das ist quasi eine Ruby- Library, die ganz viele Treiber-Backends unterstützt. Und da kann man halt so in Ruby programmieren und der versucht halt auch so halbwegs intelligent zu warten, bis irgendwelche Elemente auftauchen, bevor man auf sie zugreift und so weiter. Das heißt, man muss auch nicht so unbedingt so Callback-driven programmieren, was eigentlich ganz nett ist. Das ist ein ganz cooles Projekt und man kann da zum Beispiel auch als Treiber PhantomJS benutzen. Also es gibt einen Ruby-Gem, das heißt Poltergeist und das ist wiederum ein API-Layer um PhantomJS außenrum und somit können wir dann quasi auch dieses ganze Headless-Zeug in Ruby benutzen. Es gibt da auch noch so Projekte, zum Beispiel ein Headless-Webkit aus dem Qt-Projekt benutzen. Also da gibt es auch ein Ruby-Gem, das heißt einfach nur Headless-Webkit und dafür gibt es auch einen Treiber in Capybara. Und ich habe jetzt mal, weil der Felix Ruby nicht so mag, habe ich jetzt mal so ein bisschen rumgegoogelt.
Das ist so gütig von dir.
Ja, und habe dabei Splinter gefunden. Und Splinter ist quasi so, so verstehe ich es jedenfalls, ist quasi so das Gleiche in Python.
Splinter klingt irgendwie wie in einem Computerspiel, was irgendwie...
Splinter Cell.
Splinter Cell.
Nee, Splinter ist, ich habe tatsächlich an die Ratte gedacht. Von
du meinst auf. aus
Ja, genau. Kam ja jetzt, den mit dem Kino muss ja wieder im...
Das ist auch ich habe mir ja sagen lassen, dass es ein ganz schön beschissener Film ist.
Definitiv war es das, ja.
Hast du ihn dir reingezogen?
Ich habe mir sagen lassen, Godzilla war schlimmer.
Ich fand Godzilla war okay, wäre mehr Godzilla drin gewesen.
Also wer hören will, wie ich mich
10
über...
Minuten.
Ja. Also wer hören will, wie ich und noch so ein paar andere Leute, wie wir uns über Godzilla auslassen, da gibt es eine Retina-Cast-Folge zu. Die heißt irgendwie... Ich weiß es nicht mehr, muss ich nochmal gucken.
Ich hab nur gehört, man konnte das Thema nicht ernsthaft angehen.
Ja.
Ja. Nee, und beim TMNT-Film war es einfach das Problem irgendwie, das war viel zu ruckelig, der Film, und das 3D war schlecht.
Also, hätten sie es mal in HFR gemacht?
Dann
wäre es nicht so geruckelig gewesen.
Ja, möglich.
Genau, egal. Super, 60 Frames per Second, alles.
Genau, dann ruckelt es halt mit 60 Frames per Second. Also es war nicht ruckelig.
Es war die Shaky Cam.
Die Kamera war
es war
einfach,
die Shaky Cam.
Genau,
ja, die nervt auch.
Kombiniert mit schlechten Schnitten und schlechter CGI. Jedenfalls.
Also die Retina-Cast-Folge heißt Fredboy Bully Asshole.
Gut.
Und da geht es unter anderem auch darum.
Krass.
Dinge.
Okay.
Über
ihr müsst
Filme.
Euch die anhören, wenn ihr das jetzt quasi interessant gefunden habt.
Ja, also wenn ihr über Godzilla reden wollt. Ja, wie gesagt, ansonsten Splinter habe ich jetzt selber nicht benutzt, aber sollte Felix mal irgendwie Interesse dran haben, würde mich das interessieren, ob das auch irgendwie cool ist.
So. Okay, ich gucke mir das gerade an und es kann auf jeden Fall auch verschiedene Sachen. Und
genau, also du kannst auch mit CSS-Selektoren und XPath suchen und du kannst JavaScript injecten und ausführen und du kannst irgendwie Async JavaScript Dinge tun, so mit auf Ajax warten und
also,
so.
Also das Coole an Phantom ist ja, dass du quasi auf der Client-Seite, also wenn du den Browser hast, dann benutzt du die gleiche Programmiersprache wie was du dann auch zum Skripten von den Wegen, die der Browser gehen soll, dann verwendest.
Ja, aber macht das tatsächlich einen Unterschied? Weil ich mache das
ziemlich cool. Also
ja.
Ich habe also das macht schon was her auf jeden Fall. Aber es ist halt nervig, dass du immer noch JavaScript hast quasi.
Ja.
Also quasi also, du hast den ganzen Cancel von JavaScript.
Ja, also was ich halt im Normalfall mache, um so irgendwie zum Beispiel so Tests, die ich halt mit Capybara schreibe, zu debuggen, benutze halt eine Library, die nennt sich Pry, und da kann ich irgendwo sagen, hier binding.pry, und dann wirft die mich an dem Punkt, wo diese Methode ausgeführt wird, wirft die mich in eine Debug-Konsole, die so Syntax-Highlighting und Autocompletion und Zeug kann. Und ja, dann kann ich halt einfach sagen, okay, ich gehe jetzt an einem gewissen Punkt, bis der Browser irgendwo ist, wo ich eine Aktion ausführen will, und dann kann ich da halt einfach meinen Ruby-Code eintippen und dann passiert das Richtige.
Hört sich auf jeden Fall schon gar nicht so schlecht an.
Ja, also
ich werde halt auf jeden Fall das mal ausprobieren. Ja.
Oder alternativ, also sagen wir mal, die Selektoren, die CSS-Selektoren, die du im Browser mit jQuery oder mit deinem Query-Selektor DOM-Gedöns benutzen kannst, die kannst du halt auch genauso in diesen Bibliotheken benutzen.
Mhm.
Also Capybara und Splinter unterstützen das beide, diese XPath und nicht XPath, sondern CSS3-Selektoren.
Mhm. Das ist auf jeden Fall super wichtig.
Ja, also sollte das jemanden interessieren, kann er sich ja mal angucken. Also wie gesagt, Capybara benutze ich selber schon seit ein paar Jahren und bin damit eigentlich sehr happy. So, also mehr für Tests, jetzt weniger für Automatisierung von Webscraping, aber kann ja nicht schaden.
Mhm.
Und sag mal so, du hast halt, was halt ziemlich cool ist bei solchen Sachen, du hast halt so eine API, gegen die du programmierst, und kannst halt dann halt einfach dem unterm Arsch einen anderen Treiber reinschieben und es funktioniert dann.
Sounds right.
Ja, also du kannst halt sagen, okay, du benutzt jetzt Selenium zum Entwickeln, weil dann hast du einen Browser, wo du siehst, was passiert, so.
Ja.
Und wenn du das dann irgendwie auf dem Server ausführen willst, dann nimmst du halt ein Headless WebKit oder ein PhantomJS und dann läuft's Headless und du brauchst keinen X-Server und das ist alles gut.
Das hört sich auf jeden Fall richtig an. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen.
Jo.
Sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht an. Also was ich halt viel cooler finde als bei dem JavaScript-Zeug ist, wenn du sagst hier is element present oder solche Sachen, wenn du quasi sagst, okay, wenn das da ist, mach irgendwas, dann hast du hier die Möglichkeit, eine Wartezeit anzugeben, bevor das Ding quasi nicht funktioniert. Und, weil ansonsten hast du dann nämlich ein Callback, wo du dann sagst, wait until CSS is present, und ansonsten musst du dafür einen Callback machen, und wenn das nicht funktioniert, brauchst du dafür einen anderen Callback.
Genau.
Und du hast quasi immer die Callback-Hölle in JavaScript.
Und da kannst du halt einfach deinen Code untereinander wegschreiben, und wenn ein Element noch nicht da ist, dann versucht er halbwegs intelligent jetzt einfach mal eine bestimmte Zeit lang zu warten, bis es vielleicht auftaucht.
Ja, also
und ansonsten bekommst du halt einen Timeout-Error oder sowas.
Genau, und das ist ja bei dem anderen auch nicht anders, sieht halt nur scheiße aus da.
Ja,
aber ich werde mir das anschauen, auf jeden Fall, es sieht vielversprechend aus. Vielleicht schreibe ich einfach alles um.
Aha. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie sinnvoll wäre, aber. Doch,
es ist auf jeden Fall immer sinnvoll.
Auf jeden Fall immer, always rewrite all the time.
Genau. Refactoren. Bevor wir jetzt zum Tumblr der Woche kommen, noch ein paar administrative Sachen. Flydi, nimmst du deine Spur auf?
Ja, ich habe sie gerade im Chat geschrieben.
Ah, guck, da war ich jetzt gerade nicht schnell.
Ich nehme schon über eine halbe Stunde lang auf. Also wir haben auch noch schon Pre-Show drauf.
Ja. Wunderbar.
Alright.
Weil wir schneiden die Sendung ja immer so Spur für Spur schön zusammen noch hinterher. Vorletzte Woche, also letzte Sendung, war es relativ einfach, wenn wir alle in einem Raum sitzen. Ist total gut. Da fallen hier einfach vom Studio alle Spuren raus und ich muss die nur zusammenpacken und das ist gut. Aber so wird es etwas schwieriger immer beim Schneiden, aber cool, dass wir alle Spuren haben. Dann zweite administrative Sache, ihr könnt zu uns in den Chat kommen und dort mitquatschen.
Könnt da chatten.
Könnt da chatten, genau.
Auf keinen Fall.
Kostet auch nicht mal was.
Doch,
das könnte man doch
machen. 30 Cent pro Sekunde, pro Minute.
Es könnten Preis, also quasi Geld für deine Datenrate aufkommen, wenn du über Mobile surfst, ja. Wenn du dann nur 5 GB Plan hast und dann gehst du da drüber und du surfst bei uns, kostet das Geld.
Also ich glaube, hier in Deutschland ist ja im Normalfall gedrosselt.
Da wirst du gedrosselt.
Ja. Ja. Aber es könnte natürlich auch, also wenn ihr an einer DSL-Leitung der Telekom nach Minutentarif sitzt.
Oder ihr seid gerade in Frankreich und hört uns da gerade, dann könnten dort auch zusätzliche Roaming-Gebühren anfangen.
Genau.
Wieso wärst du in Frankreich?
Keiner. Ich weiß auch nicht, wer da hingeht, echt.
Wer weiß, vielleicht heulen uns ja auch Leute im Elsass zu und
heulen uns zu.
Was? Heulen uns zu?
Ich habe gerade verstanden, was du gesagt hast.
Du sollst mal deine Füße waschen, dass der Dreck nachrutscht.
Was? Ah, weiter.
Er hat mich nicht verstanden, also sind definitiv seine Ohren zu, also muss er seine Füße waschen.
Macht Sinn.
Machen wir weiter.
Ach, Leute, echt.
Ja, nee, es war aber also, nicht lustig. Es war ja, nicht lustig.
Doch, es ist lustig. Ihr habt den Witz bloß nicht verstanden.
Anatomie macht keinen Sinn. Gut, weiter.
Ich wollte sagen, kommt in den Chat unter irc.freenode.net, Raute, Binärgewitter. Also, wenn ihr vorbeikommt, da könnt ihr mitdiskutieren. Sind auch ein paar Leute drin, aber es sind gerade wenig Diskussionen. Es hängen irgendwie 38 Leute rum, aber
alles Lurker.
Ja. Macht was draus, macht das Beste draus und diskutiert mit oder korrigiert uns, wenn wir wieder Blödsinn erzählen, weil das machen wir relativ oft, nur um euch zu ärgern.
Immer 5 Sekunden später quasi dann antworten.
Kommen wir zum Tumblr der Woche, Worst Cats.
Genau, worstcats.tumblr.com. Ja, da geht es hauptsächlich um kleine, glitschige Baby-Hippos, weil das sind die schlimmsten Katzen, die es gibt. Weil, so. Ja.
Die reißen wenigstens nicht deine Gardine runter, weil die ja keine Krallen haben.
Freakhead. Ja, aber dafür sind sie klein und glitschig. Und
warum
irgendwie geht's? Auch süß.
Sind dick.
Nee, die warum sind die überhaupt nirgends.
Warum verstehe ich die Katzenreferenz gerade nicht?
Weil Katzen auch so sind, so nervig.
Ja, ja, so ein bisschen. Nur halt weniger dick und weniger.
Man muss wohl mal
nicht so glitschig
eine Katze gehabt haben,
um mit das Katzen interagiert haben, um das verstehen zu können, ja.
Ja, und nicht nur treten. Oh. Hm?
Nein, das will ich nicht.
Was? Von welchem Hocker bist du denn wieder gefallen?
Ich weiß nicht, machen wir weiter.
Ja, genau. Kommen wir zum Untoten der Woche. Einen Toten haben wir irgendwie nicht gefunden.
Wir haben keinen Toten der Woche gefunden, das ist nur wegen euch.
Ihr könnt noch in den Chat kommen und uns da vielleicht einen vorschlagen.
Ganz
vielleicht
brauchen wir ihn dann Geschichte.
Noch später Sorry. Ein. Der Untote ist Thunderbird.
And Lightning.
Thunderbird and Lightning.
Ja.
Also ich habe ja persönlich gar nicht mehr gewusst, dass es das noch gibt und dass es das Leute auch noch also benutzen, das ist mir schon klar, weil den ganzen alten Scheiß benutzen immer irgendwelche komischen Leute. Aber dass es das noch gibt und dass da was passiert ist, nämlich, dass Lightning nach nur 10 Jahren in Thunderbird eingegangen ist.
Ja, direkt, also
für alle, die irgendwie...
Thunderbird eingegangen ist, auch eine sehr gute Bezeichnung.
Genau, für alle, die ihren Internetführerschein in den letzten 2-3 Jahren gemacht haben, was ist ein Thunderbird und was ist ein Lightning? Also Thunderbird ist so ein E-Mail-Client, ich glaube, der kann auch RSS-Feeds von Mozilla...
Newsgroups.
Das ist so wie Firefox, nur für Mail.
Dessen Entwicklung auch irgendwann eingestellt wurde.
Ja.
Ich glaube, wir haben auch mal hier drüber berichtet.
Als Toten der Woche, ja.
Kann und sein. Und Lightning war, weil Thunderbird das nicht konnte, so ein Kalendermodul für, also das war so eine Extension früher. Ja,
genau.
Also Mozilla-Programme, also Firefox und Thunderbird, die haben ja so ein komisches Extension, so XPI oder so hießen die komischen
Extensions. Ja, du hast Add-ons. Du hattest Add-ons, wie beim Firefox auch.
Genau, das gleiche Mechanik und da hat man sich damals so eine Kalender-Extension irgendwie in seinen Thunderbird reinklicken können, die hieß Lightning. Damals, als ich das zuletzt probiert habe zu Thunderbird 3 Zeiten, war das alles total schlecht.
Ist immer noch total schlecht.
Nö. Also
alles gut. Jetzt wird alles gut, weil
genau,
es jetzt
also
in Thunderbird reinkommt.
Es kommt tatsächlich in Thunderbird rein, genau, damit die Leute sich nicht extra noch runterladen müssen, sondern es soll wohl dann zusammengebundelt sein. Aber es ist auch standardmäßig erstmal deaktiviert.
Was der Traffic sind
noch. Das verstehe ich noch nicht ganz, wahrscheinlich um die User Experience nicht zu stören.
Ja,
ach ja, also man muss es dann noch aktivieren, aber tatsächlich Thunderbird, ich benutze das ja als mein Hauptmail-Client und habe auch Lightning mit drin und eigentlich bei allen Leuten, bei denen ich Thunderbird einrichte, haue ich Lightning auch immer drauf und habe ziemlich viele Kalender, die so über CalDAV-Dings reinkommen, iCal, CalDAV reinkommen.
Kann man
und,
auch die Google-Kalender damit reinkriegen?
Wenn die iCal sprechen, ja.
Okay.
Habe ich nicht probiert, kann ich nicht sagen. Ich benutze halt nur CalDAV-Kalender.
Also was ich ja immer ganz cool fand bei dem Thunderbird, dass du ein Adblock Plus noch installieren konntest.
Ja.
Also quasi den Firefox Adblock Plus kannst du in Thunderbird installieren.
Ja. Und was hat er dann gemacht?
Ja, fucking Werbung geblockt.
In E-Mails.
Ja, in E-Mails, Mann.
Wie viele E-Mails bekommst du, die du auch lesen möchtest, in denen
Werbung drin? Ich habe nur gesagt, ich fand's cool. Ich habe nicht gesagt, dass es sinnvoll ist.
Okay, also es gibt vielleicht einen Use Case dafür, man ist sich aber nicht ganz sicher, was der ist.
Du konntest auch mit dem Thunderbird konntest du auch im Internet surfen.
Ja, ich glaube, der Use Case ist, du konntest ja damit RSS-Feeds abonnieren, in denen manchmal Werbung auftaucht. Ja, die könntest du damit dann wieder wegblocken.
Und was ich auch komisch finde, ist, die Standardsuchmaschine bei Thunderbird ist Bing.
Was?
Ja, ich glaube, die hatten irgendwas umgestellt. Ja, ich glaube, die
brauchten von beiden Geld.
Ja.
Die brauchten von Microsoft Geld und...
Oh, das nervt mich halt total
Geld,
hart.
Geld.
Naja, ich glaube, halt, Microsoft hat ihnen mehr Geld gegeben.
Hat ihnen Geld gegeben überhaupt? Mal wahrscheinlich.
Ja.
Nee, also die haben ja auch, also die Mozilla Foundation hat sich ja auch größtenteils, also ziemlich jahrelang, durch Gelder von Google finanziert.
Ja, weil die Standardsuchmaschine waren, ja.
Genau, weil sie halt Google als Standardsuchmaschine eingetragen hatten. Wahrscheinlich hat jetzt Microsoft mehr geboten oder so.
Ich glaube, die haben gesagt, das ist ein totes Projekt und dann können wir auch das Microsoft geben, die Suchmaschine. Ja, gut, was auch immer. Ich habe nicht gewusst, dass es noch gibt, deswegen ist es jetzt untot.
Jo. Also Thunderbird, es gibt auch immer noch
Es wird
Release.
Auch nicht weiterentwickelt.
Ja, nein, es wird, weil es kommen keine neuen Features hinzu. Das ist schon was anderes, als es wird nicht weiterentwickelt. Also es gibt Sicherheitsupdates, es wird immer noch, wenn es jetzt tatsächlich irgendwas im IMAP-Protokoll irgendwie kaputt gegangen ist, würden sie es fixen und sowieso. Und überhaupt, es kommen bloß keine neuen Features hinzu. Jetzt könnte man darüber diskutieren, was ist denn dann Lightning? Ist das nicht doch irgendwie
ein neues Feature?
Vielleicht kehren sie ja auch ab.
Aber das war ja schon fertig und es wird nur noch rein integriert.
Jetzt
ja, aber
müssen sie auch noch gleich Enigmail mit reinnehmen?
Ja, AdBlock Plus muss direkt mit reinkommen.
Aber Enigmail müsste noch mit drin.
Das genau, was so braucht man denn ansonsten noch? Foxy Proxy braucht man
unbedingt. Foxy Proxy und die Hack Toolbar.
Auf jeden Fall.
Alles, was man in den
Developer Tools.
Genau, Developer Toolchain.
Ich habe tatsächlich Display User Agent, Enigmail.
Das hatte ich auch mal.
IMAP ACL Extensions und Lightning. Das sind die vier, die ich benutze in meinem.
Ja, was kann man da noch so reinmachen? Cookie Manager zum Beispiel.
Zigtausende, also
Ghostery.
NoScript.
Genau, GreaseMonkey, alles, damit du dann E-Mail
kannst, JavaScript. Mail Redirect hatte ich früher auch immer noch benutzt.
Affiliates umschreiben für Amazon. Alles, die ganzen wichtigen Sachen quasi. Ja. Wimperator.
Gute Sache, ja.
Image-Zoom, ach du Scheiße. Also es gibt auch viel Schrott, den man nicht braucht.
Ja, überraschenderweise. Es gibt Müll im Internet.
Gut.
Und natürlich Bloody Vikings, was ein Plugin ist, womit du temporary E-Mail-Adressen dir machen kannst.
Super.
In deinem Thunderbird. Überleg dir mal die Möglichkeiten, wow. Ja. Überleg sie dir einfach mal.
Ja.
Und dann kannst du sagen, du kannst an diese E-Mail-Adresse antworten. Dö at temporary inbox. Nicht gut auch.
Gut. Kommen wir zu dem Mail-Erlebnis Nummer 1 zu Santa Claus.
Ja.
Also okay. Zum Weihnachtsmann.
Ganz
der Weihnachtsmann ist jetzt glücklich.
Der Weihnachtsmann ist glücklich.
Ja, der,
und
der
zwar,
wird
es,
glücklich.
Es kommt ja,
er
genau, nee, er ist noch nicht glücklich.
Oh.
Mit Android L, mit Android Lollipop,
Lollipop,
neues Icon, beziehungsweise ein altes Icon, was jetzt geändert ist. Und zwar ist der Santa Claus. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man jetzt, wenn man ein Android hat, was noch nicht Android L ist, dann sieht man, dass dieser Santa Claus traurig ist.
Ja? Also du hast gerade gesagt Icon, also was
ein Emoji. Emoji, sorry,
Emoji
natürlich.
Emoji-Keyboard.
Emoji von dem Emoji-Keyboard kann man auswählen und man macht dann diesen Santa Claus und er guckt traurig, grimmig daher.
Ja.
Und das ist Gott sei Dank dank einem Bug-Report gefixt worden in Android
L. Wichtig, weil es kommt jetzt Weihnachten.
Genau, und dann wollen die Leute nicht fucking traurig gemacht werden von Santa Claus.
Das zieht dann ja auch echt runter.
Ja, und deswegen.
So ein trauriger Weihnachten.
Wichtiger Punkt, hat auch ganz schön viele Likes, dieser Bug-Report bestimmt.
Gibt es da dann eigentlich auch irgendein komisches Android-Emoji oder haben die dann gleich für jede Android-Version so ein Emoji gemacht? Das fände ich zum Beispiel mal ganz nützlich, wenn du auf so einer Emoji-Tastatur dann so die Android-Version eingeben kannst, weil dann kannst du den Entwicklern immer gleich sagen, ich bin auf Android-Version
Lollipop.
Das ist
viel zu einfach. Natürlich gibt es alles.
Weil
jedes einzelne gibt es.
Das ist,
außer KitKat, ich weiß nicht genau da.
Wirklich?
Also
im Emoji-Keyboard?
Gingerbread gibt es auf jeden Fall.
Weiß ich nicht.
Ich
habe da noch nicht reingeschaut. Was mir nur aufgefallen ist, die Tage, weil ich jetzt ja gerade auch hier auf Android 5.0 ganz viel rumrutsche, ist, oder über viele Versionen in letzter Zeit wieder schaue, die haben einen ganz wichtigen Icon-Designer bei Google dran gesetzt. Für jede Android-Version sieht das Icon für USB-Debugging-Device verbunden anders aus.
Ja, natürlich.
Sie jedes Mal ein neues Icon. Jetzt natürlich ist es ein Lollipop mit einem Smiley drin, ja.
Niedlich. Also, wir können mal ganz kurz durchgehen und schauen, ob es für alle Emojis gibt. für die Version, und zwar Cupcake, Donut, Eclair, müssten wir jetzt nachschauen. Froyo, ich glaube.
Ja, du liest jetzt hier die Versionen vor, ja, aber da steht ja nicht, dass es ein Emoji für gibt.
Ja, deswegen.
Ich habe mein Android-Device nicht dabei.
Wir können ja gucken, ob es. Ich habe hier.
Wir liefern das nach.
Wir liefern die Liste nach und sagen euch, welche Android-Version ihr haben könnt, müsst, damit ihr quasi euch schreiben könnt.
Hm. Weil oder ohne nicht. Das könnt ihr euch ja nicht schreiben.
Genau, dann könnt ihr nicht schreiben, welche Android-Version ihr habt.
Funktioniert einfach nicht. So. Nee,
genau, dann müsst ihr es ja ausschreiben, das macht ja keiner.
Hm. Apropos, yeah. Wenn wir schon bei Android sind, bei Amazon kann man sich gerade ganz viele Android-Apps kostenlos runterladen,
ja. Die normalerweise. Genau, könnt ihr in eure Google-Suche eingeben und dann findet ihr das Richtige.
Ja, nee, ja, wir können es auch verlinken.
Nein, dann ist ja schon zu spät.
Na, es ist, ja, also es gibt heute und morgen noch.
Ja, und wenn wir es nicht.
Übermorgen. Nee, wenn bis zum 1. November.
Bis zum 1. November.
Ja, bis zum 1. November gibt es irgendwie viele, viele Apps da.
Alles kostenlos.
Kostenlos. Oh, schön. Oh, direkt hin. Ah.
Genau, das haben nur die Live-Hörer jetzt, weil die anderen ist zu spät.
Die anderen? Naja, doch.
Habe ich gesehen. Aber der Ingo hat die super Brücke angefangen zu schlagen.
Ja,
von Amazon. Android zu Amazon.
Gut, nice. Das hast du schon gut. Hast du schon
aber
gut,
ja. Das mit dem Alphabet, das üben wir nochmal. Ne?
Wieso? Also
Android zu Amazon, da geht's ja.
Oh.
Je nachdem, von wo du schaust.
Hm. Ja, ja.
Genau.
Von so. Jedenfalls.
Jedenfalls.
Gibt's von Amazon immer mehr Feuergeräte.
Ja.
Jetzt auch.
Das Amazon
TV, das jetzt gerade ausgeliefert wird. Und dann haben sie sich gedacht, haha, ganzen Kacknoobs haben jetzt das groß gestellt. Jetzt bringen wir den Fire TV Stick raus.
Fire TV Stick, ja.
Gut, dass die meisten ja nicht ausgeliefert sind. Die können jetzt noch die Bestellung abbrechen.
Du kannst auch kaufen. Einfach noch 2 Wochen zurückschicken.
Genau.
Nee, ich glaube bei Amazon mittlerweile nach 30 Tagen. Oder
ja, nee. 30 Tage. Also meistens. Zumindest die ja. Sachen, die man von Amazon auch kauft. Genau. Also da muss man dann wieder unterscheiden. Das ist dann die Frage, bei Amazon wirklich gekauft oder auch nur von Amazon erfüllt? Ja. Also es gibt ja die bei Amazon, zumindest in Deutschland, ganz viel, was mittlerweile von irgendeinem Hugendubel verkauft wird, was aber von Amazon geschippt wird. Das heißt, man kriegt es schnell, aber man hat nicht 30 Tage Rückgaberecht.
Mhm. Und vor allem, wie ist es dann, muss man dann die Rücksendegebühr bezahlen? Also
das kommt auf den Shop an.
Ab 40 Euro muss es nicht.
Bei Amazon?
Nein, das war früher die Regel. Das war
jetzt?
Nein,
gibt's die Regel bei Amazon.
Also ich weiß nicht, wie Amazon das handhabt. Früher war es so, weil das eine EU-Regel war, dass du es ab so und so viel irgendwie kostenlos 40. machen musst. Das ist jetzt nicht mehr so. Die können Gebühren verlangen, alle
Shop-Betreiber. Ja, die Rücksendegebühren.
Genau,
die Rücksendegebühren. Und bei Amazon ist mein aktueller Kenntnisstand der, dass man das nie musste.
Doch,
auch weiterhin nicht muss.
Ich habe letztens ein Produkt.
Ich bin halt auch Prime-Kunde, deshalb weiß ich das nicht genau, wie das normal ist.
Also ich bin momentan kein Prime-Kunde mehr und ich kann sagen, dass ich vor kurzem ein Produkt zurückgeschickt habe, da musste ich dann 3,50 Euro, also wurden wir mir quasi von meinem Erstattungsbeitrag, wurden mir 3,50 Euro abgebucht, die ich dann nicht mehr bekommen habe.
Und um wie viel, also was für einen Wert hatte das, was du zurückgeschickt hast?
25 Euro, also
okay.
Unter 40.
Okay.
Ich versuche gerade rauszufinden, ob ich irgendwas in der letzten Zeit bestellt habe, was über 40 Euro gekostet hat, damit ich gucken kann, ob das da vorkommt, aber ich glaube nicht.
Also ich glaube immer,
also
dass mit den 40 Euro stimmt.
Guckt, nee, also wie gesagt, das war früher so. Jetzt können sie Gebühren verlangen. Guckt einfach nach, wenn ihr was bestellt, es könnte sein, dass beim Zurückschicken, also egal welchen Betreiber ihr da jetzt verwendet, das mittlerweile Geld kostet.
Also hier steht, 13. Juni war der Stichtag für die neuen
genau.
Verträge. Jetzt muss man nur schauen, was sie genau sagen, aber wenn du sagst, es ist einfach so, dann ist es so.
Ja, ja, also kommen wir zurück zum Fire TV Stick. Hat
genau.
sich den jemand angeguckt? Worum geht's da?
Das ist im Wesentlichen wie so ein Chromecast. Sie vergleichen es auch witzigerweise auf der US-Seite. In den USA ist anscheinend vergleichende Werbung erlaubt.
Mhm.
Und es gibt dann auch einen Chart, wo sie das wiederum mit dem Fire TV, also der Set-Top-Box, vergleichen. Und da geht es jetzt im Wesentlichen mal drum, der Fire TV Stick ist nicht so performant, was die Hardware angeht. Also hat nur einen Dual-Core-Prozessor und nur 1 GB RAM.
Soll einfach keinen Unterschied mehr machen.
Quad-Core und 2 GB, das ist jetzt nicht so das Problem. Man kriegt halt am Fire TV auch einen Ethernet-Anschluss unter. Und am TV-Stick größenbedingt nicht. Es gibt keinen optischen Audioausgang, sondern es geht halt nur über HDMI. Also man steckt den ja auch direkt an HDMI dran und er wird per HDMI mit Strom versorgt, so ich das verstehe. Und die Remote, die mitgeliefert wird, beim Fire TV ist gleich mit Voice Support und die beim Fire TV Stick ist nicht mit Voice Support. Man kann sie aber nachkaufen. Also man kann die vom Fire TV kaufen. Und dann meine absolute Lieblingsunterscheidung ist der Gaming Support. Da gibt es halt beim Fire TV Stick, der unterstützt nur Casual Games and More.
And More.
Und das Fire TV unterstützt High Performance Games.
But no Casual Games. Das heißt, du brauchst doch beide.
Ja,
damit
genau,
du nämlich auch Casual Games spielen willst, dann brauchst du beide.
Ja, ja. Und ja, was das genau ist.
Also es sieht so aus wie diese Mali-Android-Geräte, die du billig kaufen kannst, gerade immer noch im Internet.
Ja. Also der Fire TV-Stick ist halt insofern extrem interessant, also dass es genau ist wie ein Chromecast, aber Plex unter anderem drauflaufen wird. Das ist schon mal ziemlich cool für alle, die Plex nutzen, weil.
Aber die Plex-App gibt es jetzt auch bei Amazon kostenlos. Also bei Amazon.
Ja, du meinst die Plex-App für dein Android-Smartphone.
Die du theoretisch zahlen müsstest sonst für den 39.
Ja, okay, dann müsste ich mir aber erstmal noch ein Android-Smartphone bekommen.
Du hast doch irgendwo welche.
Du hast doch 100 Stück überall rumliegen.
Jedenfalls ist es halt insofern eine ziemlich coole Lösung wieder, weil es nochmal einer von den Sticks ist, die man so für die Eltern oder so mitnehmen kann, wenn man mal irgendwie Fotos zeigen möchte und nicht irgendwie mit 3 AV-Kabeln rumschrauben am iPhone oder so, dann ist das, glaube ich,
oder mal einen Film für einen Abend einfach so aus einer Amazon Prime Live Videothek.
Genau, irgendwelchen Leuten, aber ich meine, die müssen dann zumindest Internet haben bei sich in der Wohnung.
Ja, das wird schon schwierig dann.
Geht, glaube ich, bei den meisten Sachen. Oder?
Das gibt es heute in diesem Deutschland.
Gibt's nee, Internet ist
nicht. Nee, das ist Quatsch, oder?
Nee.
Ja, ansonsten ist das ziemlich cool. Ja, ich bin halt gespannt, inwiefern es dann möglich sein wird, auch mal vom iPhone und Android-Smartphone das alles auch anzusteuern. Also was sie da für ein AirPlay-Chromecast-Ding wieder unterstützen. Dazu habe ich nämlich da nichts gelesen, ob man da irgendwie so ein Mirroring auch drauf machen kann.
Okay, müssen wir mal abwarten, wenn es die
Dinge gibt. Genau,
wird das gleiche sein wie beim Fire TV, schätze ich mal.
Zum Chromecast, es gab wohl, also wir hatten das ja letztes Mal, und es gab wohl ein Update, womit du dann mit deinem aktuellen Android kannst du dann den kompletten Bildschirm mirroren auf deinen Chromecast
Fernseher. Ja, genau.
Und nicht nur den Chrome.
Genau, das ist Chromecast und weiß halt nicht, was dieser Fire TV Stick da unterstützt.
Könnte ja sein, dass sie das gleiche unterstützen wie das Fire TV Dingsy.
Ja, wie genau, aber was ist das?
Das Miracast.
Miracast, so jetzt.
Ach so, okay. Das wolltest du nur wissen.
Ja, ich wollte wissen, wie das
Miracast heißt die Magic-Technologie.
Jo. Ja. So.
Genau, den gibt's noch nicht in Deutschland. In den USA ab 19. November, wann er jetzt zu uns kommt, es steht auch noch nicht fest.
Hm. Ja.
$39 in den USA.
Kostet halt stark oder knapp die Hälfte von einem Fire TV.
Jo.
Kann man überlegen.
Wird also der normale Fire TV, der ist jetzt irgendwie gestern bei mir angekommen. Ich habe ihn nur noch leider noch nicht benutzt, deswegen kann ich da auch noch nicht so richtig viel zu sagen. Ich bleib dran und werde vielleicht irgendwie in der nächsten Sendung mal was zu sagen.
Ja, du hast ja keine Chance, du könntest es jetzt noch zurückschicken, aber das ist ja andere Möglichkeit hast du gar nicht mehr, als es jetzt zu benutzen.
Meiner kommt, glaube ich, erst in 2 Wochen oder so.
Oh.
Dabei habe ich irgendwie nur 2-3 Stunden nach dir bestellt. Das ist irgendwie so komisch.
Nicht fair. Das
ist echt nicht fair, nee.
Zumal du es ja auch schon beim Mediamarkt oder so einen Quatsch kaufen kannst, ja? Du kannst da hingehen und sagen, ich hätte das gerne. Ja, das geht aber nicht darum. Es geht darum, dass die ihn schon haben und ich habe nicht, obwohl ich ihn fucking vor super lange schon gekauft habe.
Ja.
Hm. Und die haben bestimmt jetzt so viel Geld mit nur den, indem sie mein Geld verkauft haben. Oder
dein
so
Geld verkauft haben.
An irgendwelche Banken, die dann.
Nee, wieso haben sie das? Haben sie doch noch gar nicht abgebucht gehabt, oder?
Weiß ich nicht.
Nee,
also
nicht.
Hätte ich denen jetzt zugetraut.
Nee, habe ich nicht gesehen, dass sie es schon abgebucht hätten. Okay, kommen wir zu Microsoft. Das ist ja auch total geil. Wir haben heute echt nur die Burner, Mozilla, Santa Claus, Amazon,
Microsoft
Lollipop
Band.
Und Microsoft
Band oder Microsoft Band.
Band.
Oder bannen wir Microsoft.
Microsoft banned.
Microsoft ist banned.
Ich fand ja viel besser die News, dass man demnächst von Microsoft Windows 7 auf Microsoft Windows 10 updaten kann.
Krass, aber das sind drei Numbers, die du überspringst.
Wow. Ja,
überleg dir das.
Bisher
mal.
noch nie gemacht haben. Du konntest immer nur von 95 nach 98, von 98 nach 2000, naja, nach ME.
Ja, ich meine, hey,
nach ME. Und von ME?
Gar nicht, weil das war dann
von das war die Dead End.
Genau. Deadline. Also von 2000 oder von NT nach 2000, aber was auch immer. Also du konntest immer nur eine Version weiter und jetzt endlich! Man kann von 7 nach 10.
Krass. Was war dazwischen? 8?
Ja, und 8.1. Ja.
Und 8.2?
Das wissen wir nicht.
Ach so.
Also,
keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so auf dem Laufenden, was es mit
8,
den.
Ja, 8 und 8.1 gibt's.
Okay.
Ja.
Sind auch zwei verschiedene Versionen.
So, aber das ist zu wenig Numbers dazwischen.
Sie haben 8.1 einfach nicht 9 genannt,
weil es total wie Sinn. Ja. Jedenfalls ist Microsoft gebannt vom Internet mit dem Microsoft Band.
Worum geht's denn jetzt bei Microsoft Band? Was soll es sein? Haben die eine Rockband oder eine?
Das habe ich zuerst auch gedacht. Es geht um eine Smartwatch tatsächlich.
Wow.
Also sie haben jetzt hier also im Endeffekt so, naja, ein ähnliches Produkt wie diese Apple Watch, so ein bisschen anderer Formfaktor, aber ich denke mit einem ähnlichen Einsatzgebiet, und zwar so Fitness-Tracker, Sport-Notifications anzeigen und Gedöns.
Wie lange hält denn der Akku? Wir kamen einfach mal direkt auf den Punkt. Wie lange hält denn der Akku?
Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Das ist halt zwischen der Apple Watch und so einem Fitbit angesiedelt. Also
ja.
Und man kann es wahrscheinlich nur mit dem Nokia Lumia 3699 verwenden, oder?
Nee, tatsächlich gar nicht. Das Teil ist komplett Cross-Plattform, was mich auch ein bisschen erstaunt hat. Also es gibt da Support für Windows Phone und für Android und für iOS. Und da gibt es halt Apps dann für. Und dann haben die auch ihr eigenes Microsoft Health, was im Endeffekt auch wieder so einen Dienst ist, wo du dann halt deine ganzen Gesundheitsstatistiken hinloggst.
Hinverkaufst quasi.
Und sie haben eine erstaunlich hübsche Webseite.
Ja.
So für Microsoft gehalten. Das ist echt nett gemacht.
Bei mir ist es kaputt gegangen. Ich habe jetzt keine Titlebar mehr.
Da kann man runterscrollen.
Ja, das sieht echt gut aus.
Und halt auch so mit Animationen.
Und das letzte Advanced Technology, wo diese Uhr Smartwatch Band da so auseinanderdriftet.
Ja, vor allem, wenn man dann dahin scrollt und dann wird es so animiert, das ist hübsch gemacht.
Wahnsinn.
Ich weiß nicht, die relevanten Sachen finde ich jetzt gar nicht. Also was ich ganz cool finde, ist, dass im Gegensatz zu einer Apple Watch ist GPS eingebaut. Das heißt, im Zweifelsfall hat dein Armband halt einen besseren GPS-Empfang als dein Handy in der Hosentasche. Und darum kannst du vielleicht genauer aufzeichnen oder so. Es kann irgendwie UV-Index tracken, also die UV-Strahlung, der du gerade ausgesetzt bist, und Sleep-Tracking und überhaupt und sowieso. Also es ist mehr oder weniger so ein bisschen Fitbit auf Steroiden.
Ich glaube, ich will so ein Microsoft-Band.
Ich glaube nicht.
Also doch, weil ich meine, Ziel ist ja, die Daten, die so anfallen, überall hin zu verteilen. Und dem Motto, nicht alles zu Apple, nicht alles zu Google.
Also damit alle deine Daten haben.
Nein, damit alle ein bisschen haben.
Nee, damit alle Daten haben.
Du meinst, nee,
nur die miteinander reden.
Nur die NSA hat alle Daten.
Die hat sie dann viermal. Und sie sind damit. Die schicken ja noch einen Brief, so, ja, sie brauchen nicht von allen Marken einzukaufen. Das reicht, wenn sie einmal Google benutzen.
Also was Fadi gerade gesagt hat mit dem GPS in der Uhr drin, ich glaube, das ist weniger jetzt, dass man dadurch eine bessere Position bestimmen kann. Also ist marginal, glaube ich, besser, weil die Uhr wird dir dann ja nicht sagen, heb mal deinen Arm hoch, dass wir dich orten können. Sondern es ist halt eher so, dass dadurch kann die Uhr die ganze Zeit das tracken und die Daten irgendwann akkumuliert an das Device übertragen.
Ja, das denke ich.
Das heißt,
ich auch,
also du kannst das halt machen, ohne dass du das Device ständig bei dir tragen musst, dass so der Perl dafür ist, also
genau.
das Sync-Device. Und dadurch kannst du halt den ganzen Tagesablauf, du kannst joggen gehen, ohne dass du jetzt dein Handy mit dir rumschleppen musst. Und am Ende wird es rüber gesynkt. Also es ist halt genauso wie dieser M8 oder M7 Co-Prozessor
genau,
im iPhone.
Genau.
Nur mit dem Unterschied, ich habe es zum Beispiel jetzt die letzten Wochen, ich ziehe gerade für jemand aus der Familie um und dann rennt man irgendwie sehr viel durch die Gegend und ich wollte das einfach mal tracken, wie viel das ist, aber dann muss ich ja immer das iPhone in der Hosentasche haben, was, wenn man schwere Dinge schleppt, unpraktisch ist. Da wäre so eine Uhr viel cooler gewesen, weil die habe ich auf jeden Fall immer am Handgelenk. Und das Handy tue ich ja gerade so, wenn ich auch im Büro oder so rumlaufe, lege ich das halt auf den Tisch. Und dann wird das alles nicht mehr getrackt.
Tja.
Ansonsten cool. Und was ich sehr krass finde, ist Buy Now.
Buy Now? Das ist soweit. Was ich ja cool finde,
das ist einfach so, ja, ohne irgendwelche großen Vorankündigungen kannst du jetzt kaufen.
Ich hab's noch nicht.
Ich sehe nur keine Infos zu Lieferzeiten, weil das kann doch nicht gleich morgen
sein. Ich sehe auch keine Infos zum Preis.
Order online.
Und ob es das in Deutschland gibt.
Was ich ja cool finde, ist, die haben fünf Bilder Stock-Footage.
Ja.
Und davon hat nur eine so eine Tracking-Uhr um.
Also es sagt 200
Dollar,
200 genau. Dollar und Chips bei 6.11. Also,
das ist ja quasi bald. Das ist ja
nächste Woche.
7 Tagen.
Ja. Ja, was ich auch super lustig finde, ist, wenn man auf die Advanced Features klickt.
Jetzt ist die Seite abgeschmiert hier
bei mir. Da ist ein Feature dabei, Starbucks. Du kannst mit irgendwie einer komischen, also du kannst irgendwie auf dieser Uhr einen Knopf drücken und dann kannst du da irgendeinen Starbucks-Code bei deinem Kaffeedealer abscannen lassen und dann.
Dann musst du dir nicht mehr merken, was du immer trinkst.
Geil.
Ja, was auch immer.
Fett. Also, pornös.
Okay.
Sehr geil finde ich auf der Seite jetzt auch, also ich bin jetzt auf der Seite, wo der Preis auch so steht. Da steht drunter compatible with Windows Phone 8.1, Android und iPhone. Und drunter steht to learn more, text band to 29502.
Ja.
What?
Und dann kriegst du so eine SMS.
Moment.
Probier das doch mal aus.
Ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich da jetzt noch vorne dran schreiben soll.
Du sollst nur Band hinschreiben.
Band.
Mann. Band. The Bandhammer.
Man kann die Größe auswählen. Es gibt den Small, Medium and Large.
Ja, das ist wahrscheinlich dann wissen, so dein Handgelenk.
Ja, genau. Ist dein Handgelenk eher large oder doch small?
Ja, aber es scheint
nicht. Ich weiß nicht, wie definiert man das?
Ja, keine Ahnung.
Hier da gibt es so einen Sizing Guide. Also
genau.
Man kann das so ausmessen. Das beim Fuelband gab es das auch, dass du so ein Ding dir ausdrucken kannst und das dann um die Hand rumlegen kannst oder halt mit so einem Maßband im Prinzip deinen Handgelenksumfang.
Ja, hier haben wir es auch. 60 Gramm wiegt das Ganze. Es ist ein Arm Cortex M4.
Ja.
Ist halt so ein
Mikrofon.
Krippelarm. Ist ja auch in Ordnung. Das braucht ja auch
Bluetooth nicht. 4.0, Low Energy.
Also es ist eigentlich schon ganz interessant.
48 Stunden soll es verwendbar sein. Man kann es vollladen innerhalb von 1,5 Stunden.
Aber keine Aussagen dazu, ob das Ding irgendwelche Storage hat oder so, ne?
Ja. Warum braucht man kein Storage?
Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel joggen gehen will und Musik hören will.
Achso, dann willst du das damit drauf machen,
ja, deine Musik? Wenn dir Versprechen das ist, dass ich auch ohne mein iPhone joggen gehen kann oder ohne mein Smartphone, dann muss ich ja die Musik irgendwo hin tun. Ich kann mir ja nicht die ganze Zeit von Cortana hier Musik vorsummen lassen.
Ach so, ja, das stimmt. Also du kannst auf jeden Fall dein Band auch in Airplane-Mode machen, was ich ja schon echt nice finde.
Ich gucke mir gerade an, was das Teil für Sensoren hat. Also da kannst du, glaube ich, sogar die Menge, die du schwitzt, messen, weil das hat irgendwie so einen galvanischen Hautwiderstandssensor.
Ach so, ich dachte, das misst man einfach dadurch, wie oft man zum Microsoft Store laufen muss und eins replacen muss, weil es wieder
weil es anfängt zu schimmeln.
Ja.
Ja, das ist aber von Microsoft Care Package
Aber du kannst es halt noch nicht in Deutschland bestellen, ne? Also es ist halt schade.
Nee, es heißt Microsoft Complete, nicht Microsoft Care, sorry.
Okay.
Gut.
Aber es sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Also müssen wir mal gucken, wenn man mal eins hat oder wenn die ersten Tests jetzt durch sind.
Ja,
also wenn irgendjemand mal sowas hat, würde ich mir das auch mal angucken. Ja, ich weiß nicht, ich hätte halt, also ich habe schon ein Fitbit. Und das heißt, für mich ist eigentlich diese Funktion mit dem Bewegungstracken und so zu großen Teilen eigentlich schon erledigt. Das ist zwar jetzt nicht so wirklich genau und zeichnet auch nicht die Strecken auf, die ich laufe, aber halt die Menge, wie viel ich mich bewege, ist mir eigentlich auch ganz recht, weil ich weiß nicht, ob ich immer überall einen GPS-Track haben möchte, wo ich mich denn gerade aufhalte. Mhm. Ja, aber schauen wir mal.
Ja, sowas, ohne das Ding jetzt in der Hand oder am Arm gehabt zu haben, aber was mir von den ganzen Bildern her auffällt, ist, vielleicht, du hast gerade gesagt, du hast ein Fitbit, du hast so einen kleinen Fitbit und dann in dem Flex-Armband, oder?
Nee, ich habe so ein Fitbit-Nupsi, also noch so einen älteren, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Den man
in die Hosentasche und so.
Genau, den steckt man irgendwo in die Hosentasche und den habe ich dann halt einfach immer in meiner Hose und passt.
Okay, weil der Punkt, der mir noch aufgefallen ist, eben, ich hatte ja dieses Fuelband und das sah zwar recht angenehm aus, aber war dann relativ starr und steif am Handgelenk. Und bei dem ist es ja jetzt noch so, bei dem Microsoft Band, da ist ja noch so ein komplettes Display drin und das Display ist ja nicht gebogen, weil es ist ja nicht von Samsung, sondern
oder von
gerade.
Apple.
Ja. Und die, also auf den meisten von den Bildern, also das Display ist anscheinend so groß, dass es am Handgelenk so fast schon etwas übersteht, also von der Breite her. Und ich stelle mir das nicht so bequem vor. Also das ist dann halt schon eher wie so eine schwere Uhr vom, von der Haptik her.
Keiner will
eine
schwere Uhr
halt so,
haben.
Also nicht schwer vom Gewicht her, sondern halt so starr. Ja. Also damit würde ich zum Beispiel nicht schlafen können. Aber das ist persönlicher Mumpitz.
Also ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe eine Fitbit One. Das ist so dieser ganz normale Nupsi. Der ist auch schon mal vom Auto überfahren worden, lebt immer noch. Die Hülle ist so ein bisschen die Schwachstelle an dem Ganzen. Die muss ich jetzt demnächst schon mal das zweite Mal mit Sucru fixen, weil da immer irgendwelche Teile abfallen. Aber ansonsten, ich habe das Teil jetzt schon ein paar Jahre und tut soweit auch.
Okay.
Ja. Ja, wie gesagt, kann halt deutlich weniger und kostet halt, naja, kostet die Hälfte, aber ja.
Ja, dann sollte man sich vielleicht doch so eine tolle Microsoft-Uhr holen jetzt.
Ja, also sie sieht zumindest interessant aus.
Ich möchte halt eigentlich nichts am Handgelenk haben. Das ist halt irgendwie.
Tja, ich meine, wenn dein Gemächt groß genug ist, kannst du das deshalb schon dauernd machen.
Da sehe ich es halt nicht.
Dafür als Bluetooth.
Ja.
Ich glaube, wir machen einfach weiter.
Punkt.
Ja, machen wir weiter.
Genau,
jetzt sind meine Themen. Achso.
Ja, ich glaube, ich halte es da mit dem Ingo, ich warte noch drauf, bis es irgendwelche solche Accessories mit Brillen mit Einblendungen und Gedöns gibt.
Ja, also darauf warte ich auf jeden Fall. Das wäre dann halt das Ultra-Coole. Mhm. Aber das wird halt noch eine Weile dauern bis dahin. Jo. Irgendwann werde ich mir mal so ein Ding zulegen, ob das jetzt das Microsoft-Band ist oder irgendwas anderes. Und werde das mal ausprobieren und dann kann ich immer noch sagen, ob das scheiße
ist. Ja, mach mal.
Ich werde mir einfach niemals so einen Scheiß holen.
Weil niemals.
Niemals. Weil ich finde, das ist nicht der richtige Ansatz.
Dieses
Problem zu lösen.
Doch. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Ja, genau. Ich persönlich finde, dass es nicht der richtige Ansatz ist, dich quasi dazu zu bringen, was zu tun.
Nee, es geht doch nicht darum, was zu tun. Also ich will halt die Notifications haben und zwar ohne, dass ich halt mein Telefon ausziehen muss.
Okay, alles klar.
Es vibriert halt ständig und macht irgendwas.
Ja.
Und du denkst, holst du es jetzt raus oder es liegt halt irgendwo rum, ja? Während ich, wenn ich eine Uhr anhätte, hätte ich die halt immer dabei.
Ich würde
es halt gleich sehen. Und sonst, heute lag das Telefon irgendwie schon wieder eine Stunde in der Ecke. Ich wusste erstens nicht, wo es liegt und zweitens hat es halt immer ab und zu mal so vibriert und hast gedacht, guckst du jetzt nach? Oder wenn es klingelt, gehst du hin?
Vielleicht willst du ja auch gar nicht von deinem Telefon abgelenkt werden. Vielleicht ist es hier viel zu sehr schon in deinem Leben drin.
Wieso? Das kann ich doch auch, wenn ich so ein Armband habe, dann noch entscheiden, ob ich da jetzt drauf gucke oder nicht.
Nee.
Naja, du bist halt eher prädestiniert dazu, drauf zu gucken, wenn das bei dir am Handgelenk ist, als wenn es irgendwie in deiner Tasche ist. Also bei mir ist es ja tatsächlich so, mittlerweile ist mein Handy so irgendwie wahrscheinlich 75% des Tages im Do-Not-Disturb-Modus, weil ich eigentlich eher Besseres zu tun habe, als ständig als auf Notifications zu gucken.
Genau.
Ich habe noch eine Frage an Felix und zwar genau genommen zwei. Und zwar, welches Problem löst es nicht so richtig und was wäre für dich dann eine bessere Lösung?
Also ich denke, das Ding hierbei ist, also es heißt ja immer quasi, dass es dich fit macht und dass du dann damit dann deine ganzen Körperfunktionen tracken kannst. Die Frage für mich ist, ob ich das überhaupt brauche oder ob ich nicht einfach quasi normal Sport machen kann, ohne dass mir mein Computer sagt, dass ich jetzt genug Sport gemacht habe oder dass ich jetzt voll toll war den ganzen Tag und mich so viel bewegt habe.
Ich glaube nicht, dass es einen besonders motiviert, mal anzufangen, Sport zu treiben. An mir selber ist mir allerdings schon aufgefallen, wenn ich jetzt so den ganzen Tag im Schreibtischstuhl gesessen bin und gearbeitet habe und dann irgendwie sehe, ich habe irgendwie erst 1500 Schritte auf meinem Fitbit, dann denke ich mir schon, ich könnte jetzt vielleicht auch nochmal rausgehen, meine Stats ein bisschen pushen. Okay. Also in der Hinsicht, also wenn man eh schon irgendwie so Sport treibt oder regelmäßig joggen geht oder so, allein um seinen Fortschritt zu tracken, ist es halt schon ganz cool. Ich glaube jetzt nicht, dass es einem dabei hilft, initial damit anzufangen.
Okay.
Okay. Ja. Kommen
wir. Nein, ich würde.
Was, du wolltest noch auf.
Ich wollte noch das zweite Ding ansprechen, was mich an diesen Dingern super, super hart stört, ist, dass das alles in die super Microsoft oder nennen sie irgendwie Cloud geht. Und das kann ich einfach nicht ab. Und ich verstehe auch nicht, was das soll, warum da nicht einer sagt, okay, wir sind das Gerät, was nicht in die Cloud synkt, sondern auf dein fucking Telefon, weil das auch 8 oder 16 oder 32 oder 64 GB Speicher hat.
Mhm. Das synkt doch nicht in die Cloud, sondern das benutzt ja dein Telefon für die Connectivity.
In also die Cloud, ja.
In die Cloud. Es geht erstmal aufs, genau, es geht.
Aber überall ist
also die Funktion. Also durchs Telefon immer gleich in die Cloud.
Ja, das heißt aber
also trotzdem, dass es in der Cloud. Genau, ja. Also ich gehe davon aus, dass es genau so funktionieren wird wie momentan ein Fitbit. Und ein Fitbit ist halt so, den kannst du ohne Internet-Connectivity gar nicht synken.
Ja, fucked up.
Ja. Also ich aber tatsächlich, also sag mal so zumindest für die so moderneren Apple-Devices, die so ein M7 oder wie auch immer dieser Chipsatz heißt, drin haben, also dieser, der deine Bewegungsdaten auswerten kann, also alles ab dem iPhone 5S, da gibt es mittlerweile Apps, die das halt irgendwie nach Apple Health loggen und Apple Health ist halt eine API auf deinem Gerät, die nicht irgendwie ins Internet gesynkt wird. Also das gibt mittlerweile schon. Aber halt so diese ganzen Anbieter, jetzt Fuelband, oder beim Fuelband ist es auch so, Matt?
Ist was, dass es in die Cloud synken muss?
Ja.
Ja, und die haben einen sehr sicheren Dienst bei Nike, bin ich mir sicher.
Genau. Natürlich, also Nike weil ist da sehr vertraut.
Ist ja ihr primäre.
Nike ist bekannt dafür, dass sie nur sichere Software bauen.
Ja, und Schuhe.
Ja.
Was ihre zwei ihre zwei Kernkompetenzen sind. Mhm. Sichere Software und Schuhe.
Ja. Also ich persönlich denke mir da so, mein Fitbit, der lockt jetzt halt, wie viele Stockwerke ich laufe und wie viele Schritte ich am Tag gehe. Zum Schlaftracking benutze ich den tatsächlich gar nicht, weil ich da irgendwie eine App für habe, die das irgendwie sinnvoller macht. Und diese Informationen, sagen wir mal nur so die Art, wie viele Schritte ich am Tag laufe und wie viele Stockwerke ich am Tag laufe, die könnten theoretisch meiner Meinung nach auch öffentlich sein. Bei GPS-Tracks, wo ich denn jetzt überall war und wo ich denn hingelaufen bin und in welchen Gebäuden ich mich aufgehalten habe, würde ich das nicht so sehen. Deswegen bin ich da vielleicht auch, bei meinem Fitbit ist es mir relativ egal, wenn der in die Cloud lockt. Ich finde es aber, kommen wir später noch in der Mimimi dazu, ich finde es aber sehr doof, dass die zum Beispiel dieses Apple Health Kit nicht unterstützen, weil das halt eine nette Möglichkeit wäre, so meine Daten zusammenzuführen. Lokal auf meinem Gerät, ohne dass das irgendwie ins Internet gesynkt wird. Aber wenn da jetzt noch irgendwelche also meine Pulsrate und mein Blutdruck und sonstige Daten mit drin wären, dann wollte ich das auch nicht ins Internet rausblasen, weil das sind dann irgendwelche Daten, die im Zweifelsfall irgendwie zu weiten Eingriff in mein Leben erlauben oder zu weiten Einblick in mein Leben erlauben. Das finde ich dann nicht gut.
Ja, also ich weiß nicht, es ist mir alles suspekt, muss ich ja sagen. Mhm. Ich habe ja auch relativ spät mir erst ein Denktelefon geholt.
Ja, wir hatten es live hier in der Sendung, dass du ja immer noch so ein altes Gerät hattest.
Gerät, genau.
Plötzlich kam das Nexus 4 und drei Wochen später das Nexus 5, so gefühlt.
Ja, genau. Ja, das war nicht so lange, weil ich es ja gefragt habe. Also es war ein halbes Jahr oder so. Ist ja auch egal. Ich kann dem Zeug immer noch, also ich finde es immer noch echt störend, wenn das nicht auf komplett mute ist, weil das so oft irgendwelche Dinge von mir will, dass so viel Aufmerksamkeit kann ich dem Gerät einfach nicht geben. Jo. Und deswegen ist es bei mir jetzt gerade für das bisschen chatten, damit ich quasi hier einmal mitbekomme, dass wir so wie immer uns irgendwo treffen. Und ab und zu halt Freunde, die ich dann aber auch zum Beispiel über mein Telefon, über mein Computer-Chat-Programm sehen würde, dass sie mir geschrieben haben. Und halt, was noch macht, ist, dass ich mit der Bahn irgendwo hinkomme, was eine ganz nette Sache ist.
Jo. Also ich habe tatsächlich, wie gesagt, mittlerweile auch automatisiert, so ab, ich weiß es gar nicht mehr, wie ich es eingestellt habe, ich glaube ab 19 Uhr bis irgendwie 9 Uhr morgens oder so, schaltet sich mein Handy automatisch in Do Not Disturb Modus, damit ich dann halt auch auf keinen Fall irgendwie so, sagen wir mal, nach Feierabend oder nachts oder so von irgendwelchen Notifications aufgeweckt werde, weil da habe ich dann ehrlich gesagt echt keine Lust zu.
Ja, das gehört sich einfach nicht.
Und ja, das ist dann halt schon ein bisschen übergriffig, gerade auch wenn irgendwie, ich habe jetzt halt auch noch so einen Firmenchat und sonstige Geschichten auf meinem Handy laufen, wenn ich da die ganze Zeit angebimmelt werde, wenn ich gerade eigentlich meiner Freundin Aufmerksamkeit schenken sollte, dann ist das irgendwie nicht so cool, deswegen.
Ja, genau. Ja. Ah ja. Und deswegen finde ich auch für Notifications wäre dann dieses Armband einfach nicht der richtige Ansatz, weil ich will eigentlich weniger Notifications haben, quasi nur die interessanten, wichtigen Sachen.
Mhm. Dann musst du Dienste abschalten.
Ja, muss ich Dienste abschalten. Ja, kann ich ja, habe ich auch schon für ganz viel Zeugs gemacht, weil das alles super nervig ist.
Gut.
Ja, genau. So viel zu diesem Band-Ding.
Also noch ein Kommentar kurz. Ein Use Case, den ich irgendwie bei diesem Apple-Zeug ganz, also bei dieser angekündigten Apple Watch, die noch keiner bis jetzt benutzt hat, was ich da ganz cool fand, ist, dass die mal in der Demo gezeigt haben, dass du da so Fußgänger-Navigation mitmachen kannst und dann halt irgendwie so einen Kartenausschnitt auf deiner Uhr siehst, damit du weißt, wo du gerade hinläufst und so.
Dafür müssen aber auch erstmal die Fußgängerkarten gut genug werden, sonst die Karten nicht.
Jo. Einfach. Naja, geht. Meistens sind sie gut
genug. Ja, meistens sind es die Straßen, aber du siehst dann nicht, wenn du jetzt mal rechts gehen könntest, wo quasi so ein Gang zwischendurch gehen. Ja, ist auch egal. Wir machen mal weiter. Genug. Aber also das wäre auf jeden Fall cool, wenn es funktioniert.
Genau. Und in Sachen Kartenmaterial, also diese OpenStreetMap-Karten, die man da bei ziemlich vielen so Offline-Karten Apps hat, die sind mittlerweile schon recht gut, auch was Fußgängerwege angeht. Da muss man halt drauf gucken und also so Routing funktioniert da halt nicht so richtig. Also man muss halt dann irgendwie gucken, ich bin jetzt hier und ich möchte da irgendwo anders hin und dann muss man halt gucken, okay, in welche Richtung muss ich denn jetzt laufen und welche Straße muss ich nehmen, damit ich da hinkomme. Da muss man halt ein bisschen mitdenken.
Karten lesen, ein längst vergessener Skill aus der alten Zeit.
Kommt wieder.
Kommt wieder mit OpenStreetMaps, wenn alle Leute OpenStreetMaps benutzen.
Dann auf jeden Fall.
Ja, oder wenn uns irgendwann mal das Licht ausgeht.
Niemals.
Gut. Kommen wir von was potenziell Gesundem, nämlich irgendwie seine Aktivität zu tracken und deswegen mehr zu laufen oder wie auch immer, zu etwas Krankhaften.
Ja.
Malware.
Ja, Malware. Die schlimme Sache des Internets.
Die Krankheit des Internets.
Die Krankheit aller Computer.
Der
Schnupfen der Gesellschaft. Der digitalen Gesellschaft. Der Schnupfen der digitalen Gesellschaft. Ich finde, das ist ziemlich passend. So, kommen wir dahin. Drei Themen sind dabei. Und zwar das erste Thema. Es gibt ja immer wieder das Problem, als Malware-Autor suchst du nach Möglichkeiten, deine Bots, die du dann quasi infiziert hast, die zu kontrollieren. Und es hier bei diesem Beispiel ist es jetzt so, dass ein ganz neuer Channel, also ein ganz neuer Command-and-Control-Server quasi aufgemacht wurde, beziehungsweise dafür verwendet wurde, nämlich Gmail Drafts, also Gmail, deine Nachrichten, ungesendete Nachrichtenorder. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Problem bei Command and Control ist immer, wenn der Command and Control Server down geht, dann geht dein komplettes Botnetz weg.
Oh.
Das will man nicht.
Nee.
Das will man will
oder
immer
wenn irgendwelche Organisationen deinen Provider anweisen, den Server abzuschalten oder so.
Genau, und das ist ja immer blöd. Mhm. Und deswegen passiert es jetzt immer öfter, dass andere Kanäle gesucht werden. Und diesmal ist es Gmail, der Gmail Draft Ordner, wo quasi die Bots sich als anonymer Benutzer einloggen in diesen Draft Ordner, schauen, ob es da neue E-Mails gibt in diesem Draft Ordner. Und wenn da drin steht, keine Ahnung, führe folgendes Kommando aus, nämlich Denial-of-Service-Angriff auf diese IP-Adresse, dann machen die Bots das. Und das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich. Also finde ich persönlich jetzt.
Ja, das ist halt ganz interessant, wie da jetzt plötzlich so Sachen, so Infrastruktur genutzt wird, die halt nie dafür gedacht war.
Ja.
Aber es ist
Cloud
halt schon
dafür benutzt wird.
Genau. Ja. Nee, aber der Ansatz ist halt cool, weil irgendwie Google wird jetzt halt irgendwie dieses Drafts-Feature nicht abschalten und wird Gmail nicht abschalten und irgendwie, vielleicht finden die dann mal eine Möglichkeit, das zu blocken, aber dann gibt es wieder irgendwie eine Möglichkeit, das außen, da außen rum. Das ist halt ein interessantes Katz-und-Maus-Spiel. Also ich würde jetzt mal die These aufstellen, als nächstes kommen Wikipedia-User-Pages dran.
Ja, habe ich tatsächlich.
Ja, oder schon mal, Revisionskommentare. Es gibt dann so einen Artikel über.
und das, über Botnets.
Ja, genau, das wird dann so Meta. Im Artikel über Botnetze, dann wird die Revision, da wird dann immer so attackier.
Genau.
Vorne dran
steht. Also, das mit Wikipedia User Pages war auch eine Idee von mir und zwar. Also, schon, schon für früher, damals.
Genau.
Und zwar, du hast ja Wikipedia frei auf deinem Kindle, auf deinem ersten, auf den ersten Kindles gehabt. Ich weiß nicht, ob es noch so ist. Und wenn du das quasi schaffst, dass du dein TCP-Traffic über Wikipedia-User-Pages tunneln kannst, dann hast
free.
Du das ganze Internet.
Ja, du also hast halt eine ziemlich krasse genau. Latenz, aber theoretisch könntest du halt alles, was du haben möchtest, über die Wikipedia durchtunneln.
Genau. Und du brauchst halt immer einen Server, der dann auf eine bestimmte User-Page halt schaut und dann sagt, okay, der hat gerade diese Webseite angefragt und dann schreibt er die in die User-Pages rein und dann wird die gerendert. Das ist so die Grundidee quasi.
Ja, aber ich meine, es gibt doch da für das Gmail Drafting, da gibt es doch auch einen sophisticateren Ansatz mit Gmail-FS.
Ah ja.
Also hätte man auch nehmen können, aber da merkt man wieder, was für Leute solche Software schreiben.
Ja.
Noch nichts von Dependencies gehört.
Ja. Ja, hätten jetzt einfach mal das einfache Zeug nehmen.
Einfach mal eine Lib einbinden in deine Malware.
Was ich auch gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass terroristische Gruppen auch Gmail verwenden, aber sich nicht E-Mails schicken, sondern das genauso auch über diese Gmail-Drafts machen. Einer schreibt was in diese Drafts rein, dann geht es ja nicht übers Internet, das ist immer noch auf den Gmail-Servern. Der andere loggt sich in den gleichen Account ein, liest es und löscht dann den Draft quasi.
Ja, und vor allem ist es juristisch auf einer ganz anderen Ebene, weil sie haben sich nie per E-Mail darüber unterhalten. Ja, also stell dir die Gerichtsverhandlung vor. Haben Sie die und die Nachricht an den Personen abgeschickt?
Nein.
Ich hatte es vor. Vielleicht. Weiß ich nicht. Aber ich habe nur
Draft abgeschickt. Ich habe es dann gelöscht.
Ja, also. Aber dann habe ich es für eine schlechte Idee gehalten und habe es wieder gelöscht. Genau.
So gut einfach. Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, es war auch bloß irgendeine Headline, die ich gelesen habe, aber ich fand es echt cool und lustig, weil diese ganzen Services, die können natürlich alle für alles benutzt werden und du musst quasi nur, es hat genug wollen und dann passiert's.
Wenn es ganz schlimm wird, wird sowas ähnliches wollen. Mit E-Postbriefen und DE-Mail genau. gemacht werden.
DE-Mail-Drafts.
Ah nee, das nicht, weil da bist du ja dann eindeutig zuordnenbar.
Ja, eindeutig alle Malware-Server. Aber coole Sache auf jeden Fall. So, zweite Sache, die kaputt sind. Und zwar, wenn ihr es gehört habt, FTP, der FTP-Client ist kaputt.
Ja. Nein!
Nein, und alle.
Es fehlt so ein. Dö, 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 dö.
Moment jetzt, welcher FTP-Client?
Der! Der!
Also der, wenn man FTP in seine Shell eingibt.
Genau, der genau. FTP-Client.
Genau, die Windows-User, die werden das nicht kennen, weil
doch.
Das gibt es da nicht. Da
gibt's doch, das geht natürlich auch auf Windows. Oh. Ich habe schon früher, also ich hatte mal den Fall, dass ich aus irgendwelchen Gründen einen Rechner hatte, wo kein Browser drauf war und ich musste dann, um andere Dinge runterzuladen, erst einen Browser runterladen und habe mich dann über die Windows-Shell mit FTP-Commands habe ich mir eine Datei besorgt, um einen Browser installieren zu können. Das hat tatsächlich schon mal funktioniert.
Aber krass. Den wird das ja nicht betreffen, weil das ist bestimmt nicht die Linux-Version
von. Das ist der BSD-FTP-Server.
Der betroffen ist.
FTP-Client, sorry. Mhm. Der betroffen ist.
Aber nicht der von Windows.
Genau.
Oh, Windows ist sicher.
Ja, wahrscheinlich. Windows, ich weiß jetzt nicht, die sich da den Code bedient haben oder nicht, aber ich würde jetzt mal eher.
Ich glaube, die haben den selber gebaut. Wahrscheinlich noch komplett in Assembler.
Das ist halt. Jedenfalls, nichts ist mehr sicher.
Nichts ist mehr sicher. Der gute alte Scheiß, wo man denkt, okay, das ist so alt und so kreblich, dass es quasi gar nicht kaputt gehen kann, geht dann trotzdem kaputt. Bei FTP war es so, dass du eine Datei auf dem Server anlegst, die nennst du Pipe. Command, also Pipe zum Beispiel uname-a oder so. Und wenn er die dann runterlädt und er keine out-File angegeben hat, dann
führt er das aus.
Führt er das quasi direkt aus in der Pipe. So wie das .forward für E-Mails, wenn du einen Unix-Account hast, dann kannst du so einen .forward-File da reinlegen. Okay. Und da kannst du auch einen Pipe und dann irgendwas halt machen. Und dann wird es halt auch ausgeführt. Und da ist es dann genauso. Nur halt, dass es da ungewollt ist und bei dem .forward-File war es gewollt.
Und so ähnliches mit Strings?
Genau, so ähnlich, WGET. Also nee, so ähnlich ist erstmal mit WGET. Ja. WGET, die Leute lieben WGET, ja. Alle Leute lieben WGET.
Ja, WGET ist toll.
WGET ist geil, oder?
Ich mag Curl.
Ja.
Was auch immer.
Ja.
Komische Leute.
Ja.
WGET. WGET ist quasi cooler, weil hat nicht so viele Dependencies, meistens bei der Busybox.
Und vor allem kann man jetzt mit WGET auch viel cooleres Zeug machen.
Richtig, zum Beispiel Dateien direkt in dein Rootverzeichnis schreiben, wenn du einen Server hast, der dir böse antwortet. Und quasi dein WGET WGET Client, das versucht runterzuladen und dann ist es, sagt der Server, ja, ich habe hier so eine Datei, die ist ein Symlink auf Slash und dann habe ich die gleiche Datei nochmal und die liegt jetzt dann auf einmal in deinem Root-Verzeichnis, wenn du es runterlädst. Und dann kannst du quasi Dateien direkt mit WGET ungewollt auf deinen Computer runterladen, die dann zum Beispiel in deiner etc.cron.de rumliegen und böse Malware ja aufrufen.
Nicht, man soll ja auch nicht ungeschützt Internetverkehr haben.
Ja, genau. Deswegen das immer nur geschützter Internetverkehr.
Ja, als, Regel Nummer eins.
Als unbedarfter User quasi, als anonymer User.
Als Anonymous.
Anonymous, genau.
Passwort Anonymous.
Oh, das ist mein Passwort? Shit.
Common Knowledge.
Genau, das ist quasi WGET ist kaputt. Und das dritte, Strings. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal vorher in der Folge vorher hatten. Strings ist kaputt, wenn du bestimmte Dateien dir mit Strings anschaust. Und dort gab es einen Fehler, der jetzt schon längst gefixt ist, aber es gab einen Fehler, der quasi gesorgt hat, dass du da ein Buffer Overflow mit durch Strings quasi verursacht hast.
Wie durch Strings?
Also Strings hat eine Datei sich angeschaut und Strings hat
also der Kommandozeilenbefehl Strings.
Strings, genau, der Kommandozeilenbefehl Strings, womit man sich normalerweise quasi, du hast eine Datei und du guckst nach, was gibt es denn da für Zeichenketten, die vielleicht irgendwie Sinn machen, damit ich verstehe, was die Datei macht oder was sie sein könnte. Und Strings hat ein spezielles Bonus-Feature, nämlich es schaut nach, wenn die Datei eine ausführbare Datei ist, dann schaut es vorher nach, okay, was ist denn der Bereich, der für mich überhaupt interessant ist? Also was ist denn der Bereich, wo Daten liegen? Und was ist nicht der Kopf? Und dann wird die Datei vorher geparst und in diesem Parser gab es einen Fehler quasi, der dafür gesorgt hat, dass das Code auf deinem, als User, der diese Strings aufgerufen hat, halt ausgeführt wird. Und das ist schon ganz schön abgefuckt, weil man denkt, alles ist so alt und es kann gar nicht kaputt gehen. Das
ist 40 Jahre alter Code, das muss doch abgehangen sein.
Das muss abgehangen und gut sein, ja.
Dummerweise gucken sich jetzt Leute diesen alten Code an. Ich weiß ja nicht, wer sich darauf aufgeilt irgendwie. Boah, lass uns mal die Bash angucken. Boah, lass uns mal Strings angucken.
Das sind halt gerade relativ einfache Ziele.
Genau, das ist fast so einfach wie Router.
Lieber gucken sich halt solche Leute das an, weil sicher kannst du dir sein, die Malware-Gurus und vor allem die Gurus von der NSA, die haben sich das schon lange angeguckt und die wissen das schon.
Ja. Stimmt. Also ich glaube auch, dass es momentan so einfache Ziele sind, weil ihr habt schon gesagt, dieser Code ist uralt und wurde im Zweifelsfall von Leuten geschrieben, die von sicherem Parser-Design vielleicht nicht so die Ahnung haben. Und dann ist es halt so yet another handgestrickter Parser.
Ja.
Und der ist im Zweifelsfall halt irgendwie exploitbar, weil er bestimmte Dinge nicht bedenkt. Und mittlerweile haben wir ja sowas in allen Programmiersprachen und Frameworks und sonst was, haben wir irgendwie Parser-Generatoren, mit denen man sowas automatisieren kann, wo man irgendwie vielleicht im Zweifelsfall eine State-Machine definiert und dann kommt da irgendwie Code raus, der halbwegs okay ist. Aber das garantiert dann halt auch keiner, dass dieser Parser-Generator dann das Richtige macht. Und Parser schreiben ist halt schwierig, ist halt nicht einfach.
Man kann auf nichts vertrauen mehr.
Nee, man kann alles kaputt machen.
Man kann alles kaputt machen. Genau. Ja. Und ich habe den Artikel verlinkt, der die drei Sachen kurz aufgreift. Das ist von dem IC Sans Blog. Das ist immer ganz cool. Coole Security News. So, und das dritte, man kann noch mehr Sachen kaputt machen, beziehungsweise
ach was.
Leute werden gehackt die ganze Zeit. Und zwar, wenn sie Tor benutzen. und Exe-Files, Windows Exe-Files runterladen.
Am besten noch von SourceForge, da ist dann auch noch Werbung dabei.
Du hast Malware und Werbung in einem.
Sehr gut.
Ja, scheiße. Okay. Genau.
Also was lernen wir daraus? Ladet keine keine Exe-Dateien von SourceForge über Tor runter.
Ja, also ja. Eigentlich sollte die richtige Message natürlich sein, dass du, nur weil du Tor benutzt, dein Traffic nicht sicher ist, sondern dass du im Zweifelsfall nur, also wenn du es richtig gemacht hast, anonym bist. Nicht sicher.
Wenn du es, genau, sag nochmal, wenn du es richtig gemacht hast.
Richtig.
Nur weil man Tor benutzt, ist man nicht anonym.
Nee, richtig. Das ist genau das andere Ding. Es gab ja jetzt in letzter Zeit öfter mal diese eine News, der Kickstarter, wo sie gesagt haben, okay, wir machen diese Torbox und all dein Traffic ist ein Tor und dann bist du sicher. Hm, aber das bist du nicht.
Nee.
Derweil, sobald du über Tor einmal quasi dein Gmail benutzt hast, wirst du getrackt einfach. Und wenn die Leute das nicht verstehen, wenn die sagen, okay, ich habe diese Box und da geht all der Traffic durch und dann bin ich sicher oder dann bin ich anonym, ist gelogen einfach. Du lügst die Leute einfach nur an, wenn du sowas sagst.
Ja.
Und Problem war bei dieser Box, dass sie quasi gesagt haben, dass sie voll Open Hardware, bla bla bla, große Bullshit ist.
Ist doch gestoppt worden.
Genau, ist gestoppt worden, weil sie den Shit einfach nur aus China eingekauft haben. Was ja okay gewesen wäre, hätten sie gesagt, dass sie sich aus China einkaufen. Also es war dann so eine WRT-Box, wo sie dann Tor und ein bisschen IP-Tables draufgebaut haben. Ich kann das hier mit verlinken, das ist kein Problem. Genau. Jedenfalls, Tor Exit Nodes haben sich quasi den Traffic mitgesnifft, haben geschaut, was passiert. Und wenn dann eine Windows-Exe vorbeiflog, dann haben sie der einen zusätzlichen Wrapper gegeben, der halt Malware war. Und das funktioniert.
Mhm.
Ein bisschen blöd für die Leute. Ja, sucked. Das mit dem Tor, mit der eigenen Torbox kann man übrigens auch ziemlich leicht selber machen. Du holst einfach OpenWRT und machst da Tor drauf. Und dann machst du ein bisschen IP-Tables und leitest das alles durch Tor durch. Und dann ist es schon fertig. Das habe ich ausprobiert, waren 15 Minuten. Hat sich aber gut angefühlt, das einfach mal zu machen. Ich verlinke mal den Artikel zu der Torbox, die dann gestoppt wurde und so dem ganzen anderen Kram. So, das ist eigentlich nicht so interessant, weil es nur viel Drama um ganz wenig ist, wie so oft halt.
RMS, unser allseits geliebter Übervater.
Wir haben mal wieder RMS.
Ja,
juhu.
Also nicht RMS sexy, sondern nur einfach RMS, also Richard Stallman.
Ja.
Der ist jetzt auch im Internetzeitalter angekommen, weil sein Lieblingsprogramm hat jetzt einen Browser.
Oh,
er wird
jetzt
trotzdem
endlich im Internet
surfen. Er benutzt ja immer noch einen E-Mail-Proxy, um im Internet zu surfen. Deswegen.
Ja, aber jetzt kann er ja IMAX nehmen.
Ja, jetzt kann er IMAX nehmen.
Also
ich bezweifle, dass er das tun wird, aber schauen wir mal.
Warum sollte er es nicht machen? Ich meine, jetzt hat er die Möglichkeiten.
Ja.
Er hätte auch fucking Links benutzen können, wenn
nein,
er den
nein,
Link
nein, 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 das ist ja nicht direkt in Emacs drin.
Genau.
Ja, nee, okay.
Kann Emacs Mails empfangen schon, oder? Und sonst
ja,
macht
es ja
keinen Sinn. Ansonsten kann er gar nicht sein E-Mail-Gateway benutzen.
Ja, also es gibt Plugins für Emacs, mit denen du Mails empfangen kannst.
Mhm.
Also
aber
du kannst
das
halt irgendwie
an
Fetchmail oder sonst was anbinden.
Aber das Schöne ist doch, man kann doch jetzt tatsächlich, man nimmt einfach Systemd und Emacs und lässt einfach den anderen Schnulli weg.
Du brauchst gar kein Systemd, du kannst
direkt
in Emacs reinbinden.
Echt, du kannst direkt in Emacs reinbinden.
Ja, das war der andere Artikel, den du weggelöscht hast.
Nee, der ist da drunter.
Ach so, ja, genau, da steht jetzt nämlich drin, wie du es machst. Du musst Emacs quasi statisch kompilieren und dann kannst du da direkt das als init angeben. Dann sagst du init user bin Emacs quasi und dann bootest du da direkt rein. Und es ist bootet voll schnell.
Ja,
das ist
natürlich
die beste Idee ever.
In unter 150 Megabyte kann man sich da reinbooten.
Ja, jo. Was eigentlich schon ganz schön viel ist, wenn man sich
ganz überlegt.
Wichtig.
Ja, weil hat ja jetzt auch einen Browser drin. Ist ja schon ein halbes Betriebssystem, dieses Emacs.
Ich glaube, wenn du Emacs auf OpenWRT nachinstallierst, dann sind das irgendwie 30 Kilobyte oder so und dann passt das da auch rein. Zusätzlich zu deinem Linux-Kernel, der auch nochmal 1,5 Megabyte braucht.
Ja.
Damn.
Okay, also wenn ihr den ganzen anderen Schnulli, der bei Linux noch so dabei ist,
genau,
nicht braucht, sondern sagt, Emacs ist meine Religion und das Einzige, was ich jemals brauche auf dieser Welt, ist in Emacs drin, dann macht doch einfach Boot to Emacs direkt.
Emacs, ja.
Ja.
Finde ich cool.
Haben euch verlinkt oder der Leadname hat rausgefunden, wie das funktioniert. Steht in unseren Shownotes. Könnt ihr mal ausprobieren und uns mal sagen, wie geil das war.
Genau. Oder ihr könnt es dann auch direkt als QEMU oder genau, als QEMU-Image booten quasi. Dann kannst du dann sagen, du nimmst es als Init und dann bootest du da direkt rein. Schon geil.
Und jetzt die allseits beliebte Frage, wann kommt Systemd? Also, wann zieht Systemd nach und macht auch, dass man einfach den Linux-Kernel gar nicht mehr braucht, sondern gleich nach Systemd booten kann, so direkt.
Das wäre natürlich schon voll nice, ja. Überleg das mal.
Kommt jetzt, weil sie bauen jetzt auch eine Konsole ein.
Und das heißt, was ersetzen sie damit? Ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich ja sagen.
Ja, ich habe es auch nicht verstanden, aber ist auch egal. Du kannst jetzt einfach direkt reinbooten und hast halt danach einen blinkende Cursor und kannst alles machen, was
du willst. Haben VT nachgebaut.
Sie bauen halt VT100 ein. Wow. Mehr oder weniger, oder VT irgendwas, also ein virtuelles Terminal.
Ja. Quasi ein Terminal-Emulator.
Ja, was jetzt, genau.
Also ein Terminal und deine Login-Shell direkt.
Was jetzt zum Beispiel das STTY-Zeugs ist, oder?
Ja.
In der etc crontab oder so.
Ja, Systemd kann ja jetzt auch DNS und alles, also eigentlich, wie gesagt, brauchen wir ja demnächst nicht mehr Linux, weil...
Wir haben ja Systemd.
Ja, es gibt dann demnächst Systemd-Distributionen. So, die erste, keine Ahnung, Systemd-Distribution, was wird das dann? Und irgendwann kannst du dann deinen Enkelkindern erzählen, ja, früher, als wir noch Linux benutzt haben.
Wo wir noch einen Linux-Kernel
gebootet haben. Das war doch die Zeit, bevor Systemd kam.
Und alle waren unglücklich. Und dann gab es den großen
Krieg. Übernommen hat. Und da gab es diesen großen Krieg, wie früher, diesen Browser-Krieg.
Genau.
Jetzt kommt der Init-Krieg.
Der Init-Krieg. Genau, was jetzt gerade das Konsol-D ist, was man da ja quasi nicht mehr braucht, ist die Gettys, also Agetty, Gettys, die man jetzt noch aktivieren muss, hat man dann ja quasi als Konsol-D fertig. Braucht man ja erst nicht mehr.
Ist doch gut, wieder weniger Arbeit.
Weniger Zeugs zu tun.
Wie gesagt, demnächst brauchen wir den Linux-Kernel nicht mehr, wir booten direkt in Systemd rein. Mhm. Apropos Systemd, es soll ja das neue Init-System auch in Debian werden und es gab einige Debianer, die irgendwie sagen,
wir forken.
Wir forken hart, weil uns das irgendwie am Arsch vorbeigeht, wir wollen kein Systemd. Gibt es jetzt also unter debianfork.org. Gute Domain, debianfork.org.
Ja. Sie hätten es debianf.org nehmen sollen. Debianfork.
Ja, also hätte ich besser gefunden. Aber kann man nichts machen.
Gibt es schon, wenn ich leite es einfach weiter.
Genau.
Not found. Nice, jetzt müssen wir mal schauen.
Kauf dir mal schnell die Domain, Felix, sonst ist sie weg.
Gucken, wer schneller ist.
Ich weiß gar nicht, wo kauft man Domains?
Egal.
Überall. Internet.
Ja, gut.
Gehst du in so einen Internetladen?
Hier Namecheap. Ich habe gehört, Namecheap ist gut. Der Marc hat davon geschwärmt. Deswegen muss gut sein.
Dann mach.
Genau, auf jeden Fall überlegen da einige System-Admins, die irgendwie Debian schon lange mögen, so wie es ursprünglich war. Nämlich mit Init 5 und überhaupt und sowieso und nicht mit Bloated. Systemd.
Hier.
Das jetzt zu forken.
9 Euro im Jahr. Du musst hier eins kaufen. Soll ich es mir kaufen?
Ja. Do it. Nee. If you want, do it. Debian Fork.
Nee, ich habe keinen Use Case gerade. Aber irgendwelche anderen Leute, die lustig sind, können das bestimmt schon machen. Ja, genau. Also, sie wollen forken. Und wie nennen sie es dann? Not Debian? Debian minus Systemd oder so? Ich weiß es ja nicht.
Ja, gut. Also es ist ja erstmal eine große Androhung, das heißt ja jetzt noch nicht, dass sie es wirklich machen. Ihnen geht es ja nur darum, jetzt die Diskussion nochmal anzustoßen. Läuft jetzt auch gerade eine General Resolution nochmal drüber, wie der Umgang sein soll mit Systemd im nächsten Debian. Also vor allem auf die Frage hin, ob Pakete auf Systemd dependen dürfen, können, sollen, müssen oder auch nicht.
Ja.
Deswegen ist der Standard-Desktop ist ja jetzt auch schon wieder XFCE und nicht mehr GNOME. Da war ja eine Zeit lang, war er Gnome.
Echt?
Ja, ja.
Und dann haben sie so viel jetzt, Hass abbekommen.
Jetzt sind sie wieder auf XFCE gewechselt als Standard-Desktop. Mhm. Schauen wir mal. Ich weiß es auch nicht, was da das Geschickteste ist. So.
Ist das eine Mobile-Page oder warum sieht das bei mir so scheiße aus?
Das sieht bei allen so aus. Das ist einfach.
Das sind die Veteran-Unix-Admins. Mhm.
Genau, deswegen. Das sind die. Und die sehen nicht mehr besonders gut, deswegen ist die Schrift so groß.
Sie ist so gigantisch groß, dass bei mir.
Dann machst du halt kleiner.
Okay, ich mach mal auf 10%.
Es ist ja auch hier voll. Wie heißt es?
Responsive. Nee, es ist nicht. Weil ansonsten würde es oben und unten auch klein groß werden.
Doch, es wird kleiner, wenn ich es kleiner mache.
Aber
kleiner,
der Balken wird nicht kleiner groß. Ach so. Na gut. Was auch immer.
Gabel wird nicht kleiner.
Die Gabel wird nicht kleiner, finde ich nicht in Ordnung. Okay, ja. Und die sagen, dass sie es forken wollen, wenn was passiert, wenn es weitergeht?
Ja, wenn es der offizielle. Also.
Nein, sie wollen ja mehrere Init-Systeme zur Auswahl haben, unter anderem halt auch nur das alte. Und ja, es soll halt wirklich wenig Abhängigkeiten geben auf SystemD.
Ja.
So verstehe ich das jetzt zumindest mal.
Naja,
also, sie wollen halt nicht gezwungen werden, SystemD zu verwenden. Das heißt, es sollte immer noch die Möglichkeit geben, das alte Init-System zu benutzen und nicht der Zwang bestehen, auf SystemD zu wechseln.
Das finde ich, hört sich jetzt auch erstmal gar nicht so falsch an.
Auf den ersten Blick hört sich das an wie ein guter Kompromiss, aber ich würde sagen, da steckt der Teufel dann halt im Detail, weil ich glaube, die graben sich damit ihr eigenes Grab, wenn das tatsächlich passieren sollte, dass man dann, du kannst jetzt hier zwischen zwei oder drei Init-Systemen auswählen.
Aber deine Run-Skript musst du dann selber schreiben, jedes Mal.
Nee,
sie müssten halt jede Software anpassen, die sie aufnehmen. Weißt du nimmst halt was von Upstream und musst es dann für Debian erstmal so hart umkrebeln, dass
ja,
halt
eben,
auch immer noch
eben, auf also, ich mein,
alle Init-Systeme läuft.
Ja.
Ich meine, Debian ist momentan eh schon Jahre hinter der eigentlichen Entwicklung hinterher. Wie soll das dann werden, wenn die jetzt mehrere Init-Systeme gleichzeitig maintainen müssen, gerade weil halt auch sowas wie SystemD jede Menge APIs mit sich bringt, die von anderen Projekten benutzt werden und die dann auf SystemD, also SystemD aufsetzen und das benötigen. Und also ich glaube, das ist zu maintainen, ist es ein Albtraum. Also ich glaube, das ist so die schlimmste Möglichkeit, die sie tun können, weil sie sich damit halt mehr oder weniger so wahrscheinlich einen Großteil ihrer Zeit damit beschäftigt sein werden, das Ganze kompatibel zu halten. Aber ich weiß es nicht. Also ich was sowas angeht, bin ich pragmatisch. Wenn es tut, dann tut's. Wenn die Linux-Distribution, die ich verwende, tut, dann benutze ich die halt. Und momentan ist es irgendwie Debian oder Ubuntu oder sonst was, also irgendwas, was irgendwie so nach Debian schmeckt. Um ehrlich zu sein, ist es mir dann auch egal, was da von Init-Systemen läuft, solange es für mich funktioniert und solange ich jetzt da keine großen Nachteile daraus habe.
Ja.
Und ich mein, auf der anderen Seite, okay. Also einer der großen Vorteile von sowas wie SystemD oder von einem neueren Init-System ist, dass es schneller bootet. Das ist mir jetzt bei meinen Linux-Servern relativ egal. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Sachen wie Administration von Init-Skripten und generell Administration von seinem System und Einschränkung von Ressourcen und sonst was. Und das kann ja SystemD alles schon so.
Ja, also ich finde es cool. Finde es cool,
okay. Ja, also die SystemD löst halt Probleme. Es ist halt eine Software, die auch irgendwie sehr stark in ein System eingreift und das ist halt nicht so modular, wie man es halt sonst auf Unix gewohnt ist. Aber ich glaube, viele
ja, es
der
ist halt schon.
Also so wie die Debatte da momentan geführt wird, so ja, wir forken, wenn ihr hier SystemD als als Standard-Init-System einsetzt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist dann halt auch oft Sturheit.
Aber ich meine, ist doch auch okay, wenn sie es forken wollen, sollen sie es machen. Also ich meine,
ja.
Das ist ja der Vorteil von
okay.
Open Source.
Ich würde sagen, wir kürzen es ab, weil das ist schon wieder viel zu lange über SystemD geredet.
Ja. Ja, von mir aus. Also,
okay,
klar,
danke.
Wir haben schon.
Okay,
wir haben,
dafür,
ja,
Utopic Unicore, gibt's neues Ubuntu, könnt ihr runterladen, hat kein SystemD als Default, wollte ich nur sagen. Weiter geht's.
Aber große Teile schon drin und sie werden nächstes
ja,
Mal
du
umstellen.
Ja, du kannst es nachinstallieren oder so. Aber das ist nicht standardmäßig dabei, wenn du es neu installierst. So, fertig.
Ja,
Phoenix
immer noch
Language, was auch immer.
Haben.
Phoenix Language. Phoenix Language, was ist es?
Phoenix Language, das ist ganz interessant. Das ist eine Open-Source-Nachimplementierung von dieser Sprache, die Apple letztens vorgestellt hat, nämlich Swift. Also ich habe es noch nicht richtig verstanden, was es tut. Also ich habe schon verstanden, was es tut, aber der Sinn und Zweck des Ganzen ist mir noch nicht so richtig klar. Ich meine, vielleicht man will dann vielleicht Swift auf anderen Plattformen laufen lassen und
also das ist jetzt nicht mal eine Programmiersprache, sondern das ist nur eine Implementierung von Swift.
Ja.
Also es ist keine andere Programmiersprache, es ist einfach nur Swift, nur Open. Oder so.
So habe ich es verstanden. Also das ist halt irgendwie, das sind Leute, die halt so an zum Beispiel an GNU OpenStep gearbeitet haben, an diesem
Objective-C. Große Zukunft.
Ja, genau.
Sorry, wenn ich das so hart reinkriege.
Ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben, weil vielleicht soll das auch irgendwie ein Ansatz für Apple sein, dass sie irgendwie Swift open sourcen, ich weiß es nicht.
Aber gab es nicht schon gleich nach der WWDC die Aussage, sobald die 1.0 von Swift rauskommt, soll sie irgendwie Open Source werden? Allerdings ist bisher irgendwie nichts groß raus geworden, ne?
Ja, also sie haben aber auch mal angekündigt, dass sie zum Beispiel die Technologien, den Technologie-Stack hinter FaceTime offenlegen werden, dass da kompatible Programme für geschrieben werden können.
Das ja, das auch werden sie auch irgendwann bestimmt noch tun, wenn vielleicht. Sie es nicht mehr einsetzen. Okay.
Ja. Naja, wie gesagt, das sind Leute, die halt irgendwie so ansonsten halt an GNU-Step arbeiten. Das ist halt so Objective-C-Runtime für außerhalb von Apple.
Okay.
Ansonsten gibt's da irgendwie so einen Sneak Peek, wo man Code browsen kann von wo irgendwie ein Xcode-Projekt drin ist und irgendwie Code. Aber ja. Wie gesagt, ich bin auch nicht so richtig sicher, was sie damit wollen. Ich fand es nur mal interessant, dass es da jetzt schon Bestrebungen gibt, das in Open Source zu implementieren, gerade auch, weil sich die Sprache, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe, immer noch sehr, sehr deutlich und sehr schnell ändert. Und man da mehr oder weniger als Entwickler wahrscheinlich ständig dabei ist, den aktuellen Entwicklungen hinterher zu hecheln.
Was war nochmal das Coole an Swift? Ich hab das irgendwie nicht.
Es ist halt irgendwie, es fühlt sich relativ high-level an, soll aber ziemlich schnell sein. Also es ist halt statisch typisiert, hat so dieses Automatic Reference Counting standardmäßig mit eingebaut. Das heißt,
es hat einen Garbage Collector.
Ja, nee. Es hat keinen richtigen Garbage-Collector. Ja, also, es hat sowas Ähnliches.
Es collectet deinen Müll auf irgendeine Art.
Du musst es nicht selber machen. Also okay, ich habe selber recht wenig mit Swift gemacht. Das liegt unter anderem daran, dass es wie vieles, was Apple gerade raushaut, ziemlich unausgereift ist. Und ich habe nur einige Bekannte, die ständig drüber ragen, dass immer noch kein Refactoring mit Swift-Code geht und dass es irgendwie immer noch total wirre Fehlermeldungen schmeißt, der Compiler und so weiter. Gleichzeitig hat Apple jetzt auf dem letzten Event hier irgendwie ganz groß angekündigt, dass IBM, die ja ihr neuer Lieblingspartner für Enterprise- und Business-Applikationen sind, alle ihre Applikationen in Swift bauen, ja, so yay. Sie haben natürlich keinen Quote von IBM, wie toll das ist. Doch, sie hatten, glaube ich, auch eins, aber fragst du halt den einen, der Spaß damit hatte, ne?
Genau. Einer, der sich das ausgedacht hat, dass es lustig wäre.
Ansonsten ist die Sichtweise auf das Ding bei Swift einfach die, man sollte es nicht als Nachfolger von Objective-C sehen, im Sinne von als Weiterentwicklung aus Objective-C heraus,
sondern
eher als so als Weiterentwicklung von C++. Also da sind alle oder die meisten typischen Fehler drin verhindert, die man in C++ so typischerweise früher gemacht hat.
Zum Beispiel Templates benutzen oder?
Ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie nie so viel mit C++ gemacht. Ich höre das immer von vielen. Also ich merke auch, also Swift und Objective-C gehen so völlig unterschiedliche Wege eigentlich. Mhm. Also Objective-C ist sehr flexibel, sehr Runtime-lastig. Also man kann die ganze Zeit irgendwie Zeug rumswizzeln in der Runtime.
Ja.
Und ist auch sehr, sehr flexibel typisiert in gewisser Weise und lässt auch viele Fehler zu. Und bei Swift ist es einfach viel, viel Java-mäßiger. So, du musst ganz klar Typen angeben und das wird dir vom Compiler alles möglichst aufgezwungen, damit du ganz viele einfache Programmierfehler, die dann zur Runtime bisher erst gemerkt hast, schon mal vermieden werden.
Also das muss ich ein bisschen korrigieren. Also bei Objective-C ist es so, du hast einen C-Teil, der ist statisch typisiert und der Objective-C-Teil an sich, der ist dynamisch typisiert. Swift an sich ist komplett statisch typisiert, allerdings kann der Compiler Type Inference, das heißt, Typdeklarationen sind in den meisten Fällen optional und der Compiler ist in der Lage herauszufinden, was von Typ du da jetzt gerade meinst.
Genau, also das Typsystem ist das eine, aber dass du zum Beispiel Parameter oder Variablen immer initialisierst und so weiter, haut er dir halt sonst richtig hart, der Compiler.
Ja, also sagen wir es mal so, Swift ist halt, erlaubt zum Beispiel keine Pointer-Arithmetik und soll halt speichersicher sein und soll halt einfach viele Fehler verhindern und soll halt dabei auch noch vom Sprachdesign so ein bisschen higher-leveliger sein und vielleicht auch näher an anderen Programmiersprachen dran, wie jetzt zum Beispiel Objective-C. Also von der Syntax her sieht es so ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen wie Ruby, ein bisschen Python, ein bisschen so ist mehr an syntaktisch mehr
wie JavaScript auch witzigerweise
bietet halt viele Features, die halt auch so moderne Skriptsprachen bieten, ist aber dabei statisch typisiert und zumindest in Benchmarks, die man bis jetzt gesehen hat, relativ schnell, also schneller als Objective-C in Teilen oder ich glaube in vielen Benchmarks sogar, soll halt, ich denke, es soll halt früher oder später so mal die Go-To-Language für irgendwie Mobile-Apps auf iOS oder vielleicht auch für Mac-Apps werden. Ich weiß es nicht.
Na gut, das ist natürlich der Plan von Apple, aber es setzt sich gerade nur sehr langsam durch, habe ich so das Gefühl.
Ja, ich meine, das mag natürlich auch an der Qualität der Sprache liegen im Moment oder an der Stabilität eher. Also ich hatte da einen Kollege von mir, der arbeitet gerade an so einem Projekt nebenher mit Swift und der hat da vor einer Weile mal einen Vortrag drüber gehalten bei uns in der Firma. Und er hat halt auch erzählt, er war jetzt kurz im Urlaub, so 2 Wochen oder ein bisschen mehr als 2 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, kam wieder zurück, wollte irgendwas an seiner App ändern, hat sich irgendwie einen neuen Snapshot von Swift besorgt und sein Projekt hat halt komplett nicht mehr gebaut, weil wieder grundlegende syntaktische Eigenheiten der Sprache geändert wurden. Und ich glaube, solange sowas noch der Fall ist, möchte man das auch nicht für einen Produktiveinsatz benutzen. Weil man will nicht sein Projekt alle paar Wochen umschreiben müssen, weil sich die Programmiersprache geändert hat. Das ist einfach so.
Wahrscheinlich Apple auch einfach gesagt und wer damit bauen will, spielt halt jetzt gerade nur rum und macht nichts Ernsthaftes damit.
Oder? Hoffentlich.
Naja, also jetzt seit iOS 8 ist Swift 1.0 raus und final und fixed. Zumindest sagt Apple.
Ja dann.
Aber naja.
Ja, mein Gott,
das Tooling drumherum ist gerade noch ziemlich
okay. Man nimmt auch nicht die erste Version. Das wissen wir bei allem. Ja,
das man erste nimmt 1.1.
Genau. Von daher, Problem solved. Gehen wir weiter, oder?
Machen wir weiter.
Jo.
Dann, wo waren wir? Phoenix Lang, hatten wir gerade Apple Sim. Genau, wo wir gerade beim Thema waren.
Genau.
Mehr Apple-Dinge.
Mit den neuen iPads, die jetzt rausgekommen sind, also iPad Air 2, iPad Mini 3, baut Apple das erste Mal so einen kleinen Schritt Richtung Ende der SIM-Karte ein. Und zwar in USA und UK liefert Apple jetzt selber eine SIM-Karte mit. Der Hintergedanke ist der, man kauft wie bisher schon das Gerät direkt im Apple Store und kriegt eine SIM-Karte, bloß dass man eben nicht mehr irgendwie eine O2 oder T-Mobile SIM-Karte bekommt, sondern man bekommt eine von Apple, die man dann umprogrammieren kann. Also du kannst dadurch einfacher den Carrier wechseln, weil die ist halt so neutral. Und Apple hat, glaube ich, nie einen großen Hehl draus gemacht, dass sie diese SIM-Karte als total nutzlos ansehen, sondern dass sie, also am liebsten hätten sie sowas, wie es bei CDMA, also bei Verizon so war, dass man keine SIM-Karte braucht, sondern das Telefon kriegt eine Art Seriennummer und bucht sich damit halt in das jeweilige Netz ein und fertig. Und dass sie SIM-Karten für ziemlich überflüssig halten oder weg davon wollen.
Gut, aber CDMA hat sich ja nicht durchgesetzt, ne?
Das mag ja an anderen Dingen liegen, ja. Aber der Wunsch von Apple, die SIM-Karte loszuwerden oder anders, das Thema SIM-Karte für den Kunden zu entschärfen. Ja, also wenn Apple das hinkriegt, dann braucht man vielleicht noch eine SIM-Karte im Gerät, aber dadurch, dass du sie immer komplett umprogrammieren kannst, muss sie gar nicht mehr user-accessible sein, dann wird sie halt ins Gerät reingebrannt, wie die Batterie mittlerweile auch. Ja. Mhm. Und irgendwann ist man dann an dem Punkt, dass es irgendwie ein Teil des SoCs ist und fertig. Das ist ja wahrscheinlich das so der Wunsch, den Apple hat.
Mit dem ARM-Chip drin einfach. Hm.
Ja, genau. Das ist dann neues Secure Enclave Element.
Genau, Secure Enclave. Bam.
Also wie auch immer. Ich muss ja tatsächlich sagen, dass ich die Vorstellung unglaublich sympathisch finde, keine SIM-Karte mehr zu brauchen, sondern ich könnte mir, weißt du, so, du bist irgendwo im Wi-Fi, du bist im Ausland, du willst dir vielleicht mal einen Prepaid-Datentarif buchen, dann lädst du dir irgendwie übers Wi-Fi eine SIM-Karte runter, die wird da irgendwie reingeflasht und dann tut das. Also das ist natürlich meine naive Vorstellung, wie das vielleicht funktionieren könnte. Dass es natürlich so wahrscheinlich nicht funktionieren wird, ist eine andere Sache, aber allein schon die Tatsache, dass ich vielleicht sagen könnte, okay, ich gehe jetzt irgendwo in den Laden und halt mein Handy irgendwo an den Scanner oder so und plötzlich habe ich dann Empfang und bin dann irgendwie für ein paar Wochen erreichbar und wenn ich wieder in Deutschland bin, dann drücke ich irgendwie einen Knopf. Also man könnte sich ja auch vorstellen, dass das Gerät mehrere SIM-Karten verwalten kann und ich einfach auf Knopfdruck die wechseln kann. Das wäre halt nämlich auch sehr cool, weil müsste ich mir nie wieder Gedanken drüber machen, habe ich jetzt irgendwie hier noch eine Prepaid-SIM-Karte dabei für Fall, oder brauche ich noch irgendwie als Backup irgendwas oder sonst was, sondern man könnte das alles in seinem Gerät drin haben und es würde einen halt komplett von diesem ganzen Provider-Scheiß entkoppeln.
Ja, also eine Sache, die natürlich auch noch im Rahmen des Möglichen ist, jetzt wo Apple Pay gestartet ist, ist, dass Apple das in Zukunft einfach für einen komplett abwickelt. Also das ist in irgendeiner Version von iOS und von den nächsten iPhones einfach nur noch so aussieht, dass da dann irgend so eine fixe Apple-SIM drin ist und du kannst die ersetzen und kannst irgendwie deine T-Mobile-SIM reinmachen oder sonst was, du kannst aber diese Apple-SIM benutzen und wenn du dann sagst, ich möchte jetzt gerade irgendwie dieses Netz nutzen, dann identifizierst du dich mit deinen iCloud-Credentials und natürlich deinem Fingerabdruck oder sonst irgendwas, was gerade irgendwie en vogue ist.
Ja.
Und Apple macht das komplette Billing für dich, weil sie sind ja jetzt ein Payment-Provider und alles. Das heißt, sie könnten im Hintergrund für dich mit dem Mobile-Phone-Operator reden oder Apple könnte vielleicht sogar zum Operator werden.
Das werden sie ja dann in dem Fall schon.
Ja, wären sie dann erstmal nicht rechtlich, aber dann irgendwann de facto und dann irgendwann auch rechtlich. Weil ich meine, dass Apple die komplette Kontrolle von sowas will, ist klar. Ja. Nur so kann sich Tim Cook immer wieder hinstellen und sagen, only Apple can provide, bla bla bla. Ja, nur wenn sie halt überall das kontrollieren, haben sie diesen vertikalen Durchstich.
Und deswegen
wenn es für den Kunden toll ist, finde ich es gut. Wenn ich mir nicht mehr das SIM-Kartengefuddel geben muss, finde ich es gut. Kurze Randgeschichte dann natürlich gleich dazu wieder. Es ist dann bekannt geworden, dass diese Apple-SIM jetzt irgendwie wiederum dass die gelockdownt wurden oder dass die Geräte gelockdownt wurden, dass sie mit der nicht funktionieren. Gebe ich das so richtig wieder?
Was? Ich weiß nicht genau, was du sagen willst.
Naja, die Provider, die stehen halt gar nicht so drauf, dass Apple gerade die SIM überflüssig macht.
Überraschend, oder?
Ja, die Provider möchten natürlich, dass die Leute bei ihnen in die Shops reinkommen und irgendwie noch Schüssel dazu kaufen.
Tja,
ja.
Kann ich jetzt auch gar nicht verstehen, wieso die das wollen.
Ja, oder die mögen halt auch einfach nicht, dass sie da als Middleman auf einmal aus der Rechnung rausgenommen werden.
Ja, zumal die ja eh schon immer nichts verdienen, ja?
Ja, genau.
Wir nehmen die ja aus, indem wir denen quasi Geld geben.
Genau, weißt du, sie geben uns eine Antenne und wollten uns noch so viel andere Dinge andrehen und wir wollen diese andere Dinge aber nicht, wir wollen nur die Antenne haben.
Geht nicht.
Ich bin ja auch total dafür, dass die Telekom-Provider irgendwie nur die dumme Leitung sind und sich eigentlich nicht drum kümmern sollten, jetzt noch irgendwie extra Angebote hierzu an den Mann bringen zu müssen. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch scary, wenn jetzt Apple das ganze Zeug macht, weil dann hast du halt noch mehr Vendor-Login halt sowieso schon. Und also zumindest so wie hast ich du? Meinen Vertrag benutze, ist es bin ich total der Fan von, dass ich Multisim habe. Und dass irgendwie mein Android und mein iPhone irgendwie gleichzeitig klingeln und ich mir immer noch überlegen kann, nehme ich heute das Android-Telefon mit, nehme ich das Jolla mit, nehme ich das iPhone mit oder nehme ich alle drei mit, weil auf allen funktioniert alles gleich, weil das ist halt so. Und wenn ich das eine Telefon nicht mehr brauche und mein altes Nokia aus dem Schrank hole und plötzlich mal drei Tage damit rumlaufen will, weil ich irgendwie meine, oh, ich bräuchte jetzt mal irgendwie so eine Woche am Stück einen Akku noch, ja, kann ich das halt auch einfach machen, indem ich einfach die SIM-Karte wo einen rausnehme und woanders reinstecke. Und es ist auch kein Problem, in einem fremden Land einfach eine neue SIM-Karte sich zu holen und da reinzulegen, Ja, mein Gott, es sind halt irgendwie zwei Handgriffe. Who cares? Das ist jetzt auch nicht so schlimm.
Naja, und das ist auch viel zu kleine Zielgruppe. Also niemand wird anfangen und sagen, also kein Apple und kein Microsoft und kein Google wird damit anfangen und sagen, wir werden jetzt zum Mobile Phone Operator, damit die 10% oder die 5% oder Promille an Leuten, die ständig im Ausland sind und sich darüber aufregen, dass sie ständig irgendwie SIM-Karten kaufen müssen, damit die Ruhe geben. Das ist eine viel zu kleine Zielgruppe.
Und was du halt jetzt zumindest in der EU machen kannst, ist auch, du kannst mit deinem Provider schon hingehen und zu einem anderen Auslandsprovider gehen und sagen, jetzt soll der Auslandsprovider mich mal bitte abrechnen und das muss deine Telekom, dein Vodafone, dein E-Plus und so mitmachen. Also zumindest EU-weit ist es schon gegeben. Macht halt noch keiner. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Das keine Ahnung. Kannst du? Ja, siehst du? Geht seit 1. Juli.
Kunden sind
so
böse.
Du kannst also jetzt mit der, ich weiß nicht, wo dein Vertrag ist, du warst ja in Frankreich.
Ja.
Jetzt hingehen können zu, was weiß ich, Orange oder was weiß ich, was es da gibt.
Beyoncé oder
ja, such mich mal. Kannst du hingehen und sagen, so, ich bin Deutsch, ich habe Kundenvertrag.
Jetzt sind wir in der Türkei, warte, wir sind in falsches Land gerade. Ich schau mir hier, Kundenvertrag, all damn,
okay.
Scheiße scharf.
Okay, warte, lass mich mal meinen französischen Akzent rausholen.
Ich
hab's noch nicht ganz verstanden. Was kannst du genau machen?
Du kannst im Ausland zu einem Provider gehen und sagen, mach mir jetzt mal bitte meinen Vertrag, meine Daten, mein Internet, mein Telefon, während ich hier bei euch im Urlaub bin, bitte. Und rechnet das dann mal da über diese Telekom oder Vodafone bei mir zu Hause ab. Aber was die als Vertrag haben, interessiert mich jetzt nicht. Ich will das bei euch haben.
Ich will den und den Vertrag von euch haben und der wird dann irgendwie, aber es taucht bei mir auf der Rechnung daheim auf.
Ja, aber also du musst
nicht
keine
Roaming-Gebühren mehr.
Du musst nicht die bösen Roaming-Gebühren zahlen, sondern der Provider vor Ort.
Ist da irgendein Umstellungsaufwand dann auch reguliert? Also, weil das
theoretisch
ist doch,
soll
das, das
schnell gehen.
Das ist doch das Erste, ja, ich meine es nicht zeitlich, sondern eher so finanziell. Also, das ist doch das Erste, wo dann die Provider sagen: Hahaha, dafür halten wir aber nochmal kurz die Hand auf, weil du willst ja sozusagen Sonderbesteuerung.
Ich habe es mir nicht angeguckt, aber wahrscheinlich wird das in den EU-Regeln schon definiert sein, dass die dann nicht extra nochmal zig Trillionen Euro nehmen können.
Ja gut,
Trillion Euro.
Das wird dann halt einfach wieder durch Prozess entsprechend entschärft, sodass du halt, wenn du das machst, irgendwie in den Laden gehst und sagst, oh, das ist so schwierig und sie sind doch nur 3 Tage da, oh, so schwierig, wollen sie wirklich? Da müssen sie nur 10 Formulare ausfüllen.
Also hat es mal jemand ausprobiert? Also vielleicht hat es ja für jemand von unseren Hörern schon mal ausprobiert.
Dann lass
dieses Prozedere. Geht jetzt seit Sommer wohl, dass man das macht. Ich habe das letztens, als ich mir das mal angeguckt habe auf Kongstar, irgendwie, weil ich mir auch so eine Prepaid-Karte bei denen holen wollte, da stand es halt irgendwie groß drin, dass es jetzt irgendwie geht. Also groß in Anführungsstrichen, stand halt irgendwo im Kleingedruckten, ja. Wo ich gedacht habe, okay, sowas kann man auch machen. Interessant, ja. Kann man jetzt wohl tun. Also man braucht Apple dafür, also zumindest in Europa, nicht dafür. Du kannst auch mit deiner Karte, die schon drin ist im Telefon, egal wem die gehört, in Europa zu einem anderen Provider gehen und sagen, ihr macht das jetzt mal bitte für mich, weil ihr billiger hier. Ne?
Egal, wo du
gehörst.
Ich glaube, in der Türkei kannst du das auch nicht machen, weil es nicht EU
ist. Nee, Türkei ist nicht EU. Nee. Aber, was weiß ich, Bulgarien.
Ja.
Das klang doch fast so ähnlich.
Ja, ja. Weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt.
Ja, siehst du.
Aber ich meine, also, theoretisch wäre es ja eigentlich gar keine schlechte Idee, dieses ganze System halt umzudrehen und zu sagen, ja okay, du bekommst ein Telefon, da ist irgendwie eine nackte SIM-Karte drin und du sagst deinem Provider, ey, buch mal diese Karte ein. Fände ich eigentlich eine ganz, ganz nette Idee, dass du einfach sagen kannst, ey, ich buche mir jetzt online irgendeinen Vertrag und dann buch doch mal meine Karte da ein.
Ja, die Frage ist, wie viel das dann Probleme bereitet, wenn du jetzt morgen sagst, nee, du willst jetzt aber das neue Android-Phone haben. Und ob die das dann schnell umbuchen können oder ob dann, was weiß ich, Apple sagt, nee, wir haben aber hier die Karte gebucht und es kostet jetzt x Trillionen Euro und sie haben irgendwie Vertrag. Und
warum kostet immer alles so viele Trillionen Euro?
Das ja, ist nicht in Ordnung. Ja? Weil dieser Markt definitiv uns alle melkt und damit zu viel Geld macht.
Finde ich auch nicht
in Ordnung. Hatten wir doch.
Also ich finde das, also ich...
Also das, die Apple-Devices kosten zu viel Geld und die komische Leitung will auch zu viel Geld von uns haben.
Also das Coole an der SIM-Karte war ja, dass, also fand ich eigentlich immer, dass du die in andere Devices mit reinstopfen kannst. Ja. Du hast eine SIM-Karte und du nimmst sie raus und machst dafür eine andere rein oder du nimmst die SIM-Karte und tust sie, zum Beispiel, ich kann die in meinen Computer reintun, ja? Ich habe eine SIM-Karte, die hatte ich früher für mal, es ist halt so eine Netzclub-Karte und die hatte ich früher in meinem Handy drin und die habe ich jetzt in meinem Laptop drin. Und das funktioniert einfach und ich brauche dafür nicht irgendwie bei Apple betteln, ob das sie mir, weiß ich, oder ob das überhaupt dann noch geht, das ist ja auch die Frage wieder. Oder die sagen so, nee, das ist jetzt nur ein Handy-SIM-Vertrag oder so ein Quatsch.
Mhm. Ich meine, halt,
ja.
Ja, ist halt die Frage, wie dann dein Problem aussieht. Also sagen wir so, mein Problem ist halt im Normalfall, ich habe ein Gerät oder vielleicht auch zwei Geräte und ich möchte da mal, wenn ich unterwegs bin oder zu bestimmten Zeiten, möchte ich da mit anderen Tarifen am Start sein und du sagst jetzt quasi, du möchtest einen Tarif haben und den auf mehreren Geräten nutzen können.
Ja.
Und das sind ja eigentlich vielleicht schon zwei Seiten der gleichen Medaille, aber macht halt das Handling irgendwie schwieriger.
Ja.
Ja, also je nachdem, also, was man da gerne haben möchte. Also zum Beispiel mir wäre es jetzt relativ egal, weil ich halt nur ein Gerät habe und das nicht unbedingt groß irgendwie den Vertrag auf ganz vielen Geräten austauschen möchte, sondern ich möchte halt im Zweifelsfall auf diesem einen Gerät mehrere Verträge haben.
Ja, also es hängt davon stark ab, ob du nur ein Gerät Nutzer bist oder Multigeräte.
Ich weiß auch gar nicht, was gibt es denn gerade so für verschiedene Verträge, dass man da mehrere braucht? Ich weiß jetzt bloß, du hast entweder mehr Daten oder nicht so viele Daten. Vertrag.
Mehr
macht doch gerade keinen Sinn einfach. Ja?
Ja, der Use Case ist halt für mich hauptsächlich im Ausland. Wenn ich irgendwie ins Ausland reise, dann möchte ich manchmal vielleicht auch einen Datentarif haben und gerade wenn man jetzt im nicht-europäischen Ausland ist, bei Kongstar zahlt man da unfassbare Mengen Geld für ganz, ganz wenig Internet. Also ich glaube mal, ich habe mir mal diese SMS durchgelesen, die man so bekommt, wenn man dann irgendwie sich im Ausland jetzt mal mit Roaming einbucht. Und ich glaube, in Kanada hätte ich 15 Euro für 10 Megabyte für einen Tag bezahlt.
Das ist nicht schlecht.
Und das ist ganz schön viel Geld für ganz schön wenig Megabyte.
Geht man halt und holt sich dann eine Prepaid-Karte und stopft die halt.
Genau, und holt sich eine billige SIM in dem Land deiner Wahl. Und wenn du von Apple SIM-Karte Dings hast, dann geht das vielleicht nicht mehr so einfach.
Bist nicht
mehr. Ja, dann kann ich aber vielleicht auch einfach irgendwie das online buchen, das in mein Handy schon
dann musst du aber auch sagen, dass erstens der Provider von Apple unterstützt wird, dass zweitens das Land, wo du bist, mit dem Provider unterstützt wird und drittens, dass Apple quasi meint, dass du den gleichen Prepaid-Tarif bekommst wie quasi es dort auch für die lokal ansässigen Leute gibt. Das sind ja aber so viele Sachen, die da zusammenfallen. Nee,
das ist schon klar, dass es dabei Probleme gibt und ich sehe das jetzt eher aus so einer utopischen Schiene. Um das mal ganz klar zu sagen, ich glaube nicht, dass in dem Mobilfunk, den wir momentan benutzen, diese SIM-Karten in absehbarer Zeit obsolet werden. Dazu sind momentan die Provider viel zu stark, damit gibt es viel zu viel, also es gibt viel zu viele unterschiedliche Geräte und den einzigen Standard, den wir momentan haben, um sowas zu machen, sind halt momentan diese SIM-Karten. Und ich denke mir jetzt aber in meiner utopischen Vorstellung, fände ich es schön, wenn ich jetzt hier so aus meinem bequemen Wohnzimmer einen Tarif im Ausland buchen könnte, dahin fliege, einen Knopf drück und dann komme ich am Flughafen an und habe dort schon Netz und es kostet mich nicht viel, sondern es funktioniert einfach.
In 10 Minuten am Flughafen ankommst und schon im Internet bist.
Genau. Das quasi
vor dem Abfliegen.
Du fliegst quasi aus
in
dem
den
Flughafen ins Internet.
In den Flughafen reinkommen.
Und genau, dort dann bist du quasi schon im Internet.
Sind sie quasi schon im Internet.
Genau, so stelle ich mir das vor.
Ja. Also persönlich finde ich gut, dass es noch diese Trennung gibt zwischen den Mobilfunkprovidern und den Geräteanbietern.
Ich finde,
kann man beides schön austauschen und sich ideal so zusammenstecken, wie man will. Genau. Wenn sich das zu sehr verquickt, gibt das nur mehr Probleme. Aber okay, da sind wir unterschiedlicher Meinung, ist auch okay so.
Gut. Ist ja auch schön.
Next.
Ja, langweilig so.
Next. Windows-Treiber. Boah, geil.
Windows-Treiber.
Oh, kommen wir von einer total super News in die nächste. Oh,
dazu gibt es auch noch ein Follow-up, nämlich zu Linux-Treibern. Pass auf. Jetzt habe ich schon gespoilert, aber ist auch egal. Und zwar, FTDI ist eine Firma, die macht Chips, die USB zu seriell machen. Also du hast so einen seriellen Anschluss auf deinem Mikrocontroller und du hast einen USB-Anschluss an deinem Computer und du willst diesen Mikrocontroller mit deinem Computer zusammenstecken, dann hast du normalerweise einen FTDI-Chip dazwischen, wenn du ein Arduino kaufst. Den Arduino Uno oder Arduino, was auch immer, wie auch immer die Dinge heißen. Es gibt natürlich auch Chips, die können das ohne diesen FTDI-Bonus-Chip, aber es gibt halt quasi der Großteil der Mikrocontroller brauchen so einen seriell zu USB kleinen Chip dazwischen, damit sie mit dem Computer kommunizieren können. Soweit so gut. FTDI ist eine Firma, die will Geld machen. Und es gibt andere chinesische Firmen, die sagen, okay, FTDI ist ganz cool, wir machen einfach die gleichen Chips, nur in billig und verkaufen die für einen Bruchteil von dem Geld, was FTDI für ihre Chips verlangt. Und das fand die Firma gar nicht so schön, überraschenderweise.
Nein.
Ja. So, jetzt hat FTDI Folgendes gemacht. Sie hat über Windows Update, beziehungsweise sie ist an Microsoft herangetreten, hat gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Treiber-Update für unsere USB-Serial-Chips. Und dieser Treiber wurde dann automatisch an alle Microsoft-Computer verteilt über Windows Update. Und dieser Treiber hat dafür gesorgt, dass wenn du keinen Original FTDI USB-Serial-Chip verwendest, sondern einen Counterfeit-Chip, dann wird dieser Counterfeit-Chip über einen Bug halt in diesen Chips gebrickt.
Okay.
Also es war, ich weiß gar nicht, ob es ein Bug war oder quasi ein Feature, was die da verwendet haben. Hier steht, may irretrievably damage that component. So, das ist so die Grundgeschichte dazu. Und das ist natürlich blöd, wenn du so ein FTDI-Chip Counterfeit gekauft hast und der von deinem Computer gebrickt wird. So. Das ist jetzt die Geschichte von Microsoft. Es gibt die gleiche Geschichte von der Linux-Kernel-Mailing-Liste. Dort hat nämlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt.
Die haben einfach den Treiber reverse-engineert und haben auch genau den gleichen Fehler eingebaut.
Pass auf. Also, es hat einer an die Linux-Kernel-Mailing-Liste geschrieben, so, ich habe diesen Patch geschrieben, der genau das gleiche macht wie für die Microsoft-Dinge.
Ja, und, total gut.
Und die Antwort von der Mailingliste war quasi, lol. es kam nicht so gut an auf der Mailingliste, aber die Frage ist halt, ob die E-Mail, der Patch war echt, der hätte dieses Feature gehabt. Die Frage ist halt, ob das ernst gemeint war von demjenigen, der das da eingesandt hat, ob das FTDI die Firma wirklich selber war oder ob sich da jemand einen Spaß erlaubt hat. So, Die auf der Mailingliste kamen dann auch gleich so Antworten wie, okay, lass doch die gebrickten FTDI-Chips, die von Microsoft Update gebrickt wurden, lass die doch unterstützen, indem wir quasi das wieder ganz machen, was sie kaputt gemacht haben auf den Chips. Und lustige Sache eigentlich.
Boote Linux, um deine Hardware wieder zu reparieren.
Genau, boote Linux, um deinen crappy FTDI-Chip wieder zu retten.
Super gut.
Sehr, sehr coole Sache eigentlich. Genau, also das war eine ganz schöne Arschlochnummer von FTDI. Die haben da auch relativ schnell dann zurückgerudert. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt immer noch so ist oder ob die das schon wieder zurückgeändert haben. Das könnte vielleicht mal der Chat nachwissen, quasi. Das Wissen, was wir nicht haben, kann jetzt der Chat einfach mal haben. Wohl nicht.
Nee, die schlafen gerade ein bisschen.
Die schlafen alle. Na gut. Jedenfalls lustige Geschichte. Die Firma FTD hat sich dann ein bisschen zu sehr, denke ich, aus dem Fenster gelegt, hat Counterfeit-Chips zu bricken, quasi nur um zu zeigen, dass man doch die echten kaufen soll, ist einfach eine Arschlochnummer, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt, ist okay?
Es ist schlimm, dass sie es überhaupt geschafft haben. Also ich meine, ja.
Also es ging wohl darum, dass die ganzen Counterfeit-Chips, die haben alles, also du kannst die PID von diesem Chip quasi ändern. Also das ist die die ID, wie sich das USB-Device bei dir quasi meldet. Ja. Und die Product-ID. Und die kann man wohl kann man wohl durch irgendwie eine Möglichkeit ändern auf 0000. Und dann, wenn die 0000 ist, dann sagt Windows und wahrscheinlich auch Linux zu der Zeit, sagt dann, lol, ist aber keine echte Nummer als Product-ID und hat es dann halt nicht angenommen. Und dann sind die quasi alle gebrickt gewesen.
Ja, und wie unterscheiden die dann zwischen den gefakten und den originalen Chips? Ich meine,
mal gucken. Und zwar, also hätte ich jetzt diesen Artikel komplett verstanden, darum geht's ja. Ich habe ihn gelesen, natürlich.
Aber nicht verstanden, okay.
Natürlich nur die Hälfte verstanden.
Ja, ist natürlich ein bisschen.
Ich weiß es nicht genau, steht dabei, glaube ich, irgendwo bestimmt drin.
Okay.
Müsst ihr euch selber durchlesen dann nochmal.
Genau, also es tut mir leid, dass ich jetzt.
Ist auf jeden Fall ein bisschen Arschlochnummer, hast du ja schon gerade gesagt.
Ja.
Also netter wäre irgendwie zumindest nur ein Hinweis gewesen, sondern.
So, Achtung!
Es ist irgendwie braun, was du da machst.
Genau, Achtung, sie verwenden einen nicht unterstützten FTDI-Chip oder sowas.
Genau.
Kann man ja auch machen.
Ja, genau.
Oder
der Treiber funktioniert hier nicht.
Dein Hintergrund wird schwarz oder so, keine Ahnung. So ein Piratenmodus aktiviert quasi.
Genau, so wie Microsoft das auch
macht. Ja, genau. Wenn dein Bildschirm.
Sie benutzen vielleicht illegale Software. Sie haben sie zwar gekauft, aber sie ist trotzdem vielleicht illegal.
Der Black Screen of Shame. Schämen Sie sich. Wir machen ihren Hintergrund schwarz.
Genau, in die Ecke.
Ja, in die Ecke mit dir, echt. Ja, genau, aber die Sachen zu bricken ist einfach keine nette Nummer.
Nee, also okay. Halt auch, kann man das dann wieder irgendwie reparieren?
Also so? Unter Linux kannst du das dann wohl wieder reparieren.
Okay.
Ja, natürlich, also sie sind ja nur umprogrammiert. Das ist dann quasi nur noch ein Softwareproblem. Also die Chips selber funktionieren natürlich alle noch. Du musst deinem Computer dann quasi erklären, dass diese PID 000 trotzdem okay ist. Das geht vielleicht unter Linux, aber es geht wahrscheinlich nicht unter Windows mehr. Kacke. Mhm.
Na gut, kommen wir von blöden Nachrichten zu guten Nachrichten.
Ja.
Nämlich Crowd Reporter ist live.
Crowd Reporter, wir haben da. Oh, ist so lange her. Das wäre ein Blast from the Past gewesen.
Hattest du auch investiert hier, Matt?
Ja.
Du hattest investiert. Flighty, du auch, oder?
Ja, ich auch.
Ja. Nochmal Recap, was war's?
So eine Plattform von jetzt, also unabhängigen Reportern, Journalisten, die jetzt da Artikel schreiben und die dafür halt Geld eingesammelt haben, damit sie das jetzt mal so unabhängig wie möglich tun können.
Mhm.
So mal das TLDR zu Krautreporter.
Okay, und jetzt ist fertig quasi.
Und um mal ein bisschen noch auf die Thematik von Krautreporter einzugehen, die Thematik ist halt so, sie wollen halt nicht irgendwie jetzt hier irgendwie, also es sind jetzt keine Carla Kolumna, die irgendwie mit dem Fotoapparat irgendwie den News hinterher rennt, sondern sie wollen halt eher so zeitlosere Artikel schreiben. Also wenn auf Krautreporter ein Artikel erscheint, dann ist er halt auch noch in 3-4 Wochen gültig. Also es ist keine Tageszeitung für das Internet, sondern eher sowas, sage ich mal, wie die Zeit oder vielleicht noch ein bisschen weitergehend. Nicht mal, also keine Wochenzeitung auch nicht, sondern noch größer.
Jahreszeitung quasi.
Und
man kann da jetzt Mitglied werden für 5 Euro im Monat, muss aber nicht. Also die ganzen Sachen sind online und man kann sie lesen. Und die Leute, die schon bezahlt haben, haben sowieso für das Jahr bezahlt. Aber ich sehe hier gerade, du kannst irgendwie Mitglied werden, damit du auch Anmerkungen schreiben kannst und exklusive Berichte und Videos sehen kannst und natürlich die Plattform unterstützt. Also sicher müssen die ja irgendwann nach dem Jahr, was jetzt ja durchfinanziert ist, dann gucken, dass das weiterlaufen kann. Und deswegen kann man jetzt hier als Leser sagen, ja, finde ich eine gute Idee. Ich gebe jetzt immer mal 5 Euro hier im Monat dazu.
Ja. Cool. War schon ein Artikel dabei, der gut war?
Hat tatsächlich geklappt, dass das gefundet wurde und die, nachdem sie am Anfang echt so auch so ein bisschen, also aus meiner Sicht so die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen haben schleifen lassen und da irgendwie, ich meine, hallo, das sind Journalisten, die sollten Öffentlichkeitsarbeit irgendwie können. Ich persönlich so echt das Gefühl hatte, ja, das geht jetzt so langsam den Bach runter, ist jetzt was ganz Cooles draus geworden. Ich habe leider noch keine Zeit gehabt, einen Artikel mehr als nur anzulesen, weil ich irgendwie total überrascht davon war, dass es jetzt so kam und ich in letzter Zeit wenig Zeit zum Lesen habe. Ich tue mir auch noch ein bisschen schwer mit der Webseite, gebe ich zu.
Ja, so von der Übersicht her. Und was man kann dann auch irgendwie auf die einzelnen Teilsachen klicken und da irgendwie Kommentare hinterlassen, irgendwie zu jedem Abschnitt.
Ja, also es sind halt so Details auch wie, ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich es hinkriege, dass ich weiß, welche Artikel ich schon mal gelesen habe. Also ich bin hier eingeloggt, scheint es mir zumindest. Und das nee, ich bin auf einmal wieder ausgeloggt. Okay, vielleicht ist das ein Feature, wenn ich mich einlogge.
Also ich sehe zum Beispiel die Kommentare nicht als nicht eingeloggter. Ich sehe nur den Artikel. Ich sehe nicht, was die Leute kommentiert haben zum Beispiel.
Okay. Ja, also was mir halt an der Sache wichtig wäre, ist, dass ich halt sehe, was ich schon gelesen habe, ja, und das muss ich jetzt gerade mal kurz.
System doch mal.
Ja, ich muss jetzt gerade nur kurz schauen, dass das nicht nur ein Bug ist, der darin liegt, dass ich auf einmal nicht mehr eingeloggt war. Weil man sieht im ersten Moment einfach auch zum Beispiel keinen so wirklichen Unterschied, ob man eingeloggt ist oder nicht. Ja, und auch so, also die Webseite scrollt komisch und so, da müssen sie noch ein bisschen an ihrem Frontend-Code was verbessern. Aber ansonsten finde ich das eine coole Sache.
Gut.
Und überflogen von den Headlines mal so, da delivern sie genau das, was sie versprochen haben.
Unabhängigen Journalismus.
Ja, und.
Und Hintergrundsachen. Und
zeitlosere Themen.
Matt, mal eine Frage. Du hast dir jetzt da so einen Account geklickt. Also, ich habe die auch unterstützt und ich bekomme auch die ganzen Mails. Ich bin jetzt leider noch nicht dazu gekommen, mir tatsächlich da mal einen Account anzulegen. Wie funktioniert das? Also ich habe jetzt tatsächlich die letzten paar Mails gar nicht alle gelesen, aber wie stellen die fest, dass ich da jetzt tatsächlich Geld für bezahlt habe, wenn es diese Plattform damals noch gar nicht gegeben hat, über die E-Mail-Adresse, die ich dann angegeben habe, oder?
Ja, also ich hab über die E-Mail-Adresse, die ich halt damals beim Crowdfunding angegeben habe, dann irgendwann eine Mail bekommen, was hieß hier, yo, wir machen gerade Beta-Test und
ja genau, also die habe ich auch bekommen.
Da bist du jetzt eingeladen und dann habe ich darüber habe ich dann einen Account bekommen. Mhm. Und jetzt konnte ich mich eben einfach einloggen. Ja. Und dann, wo ist denn hier mein Account? Wie kann ich denn hier mal was einsehen? Das ist alles noch, also die Website ist halt auch, das folgt keinem, was man sonst so kennt. Das ist alles total custom, finde ich. So vom UI und allem her, was jetzt nicht schlecht sein muss, aber ich finde mich hier gerade überhaupt nicht zurecht. Also über die Artikelliste hinaus. Müssen wir wahrscheinlich mal irgendwie abseits besprechen, Pladi.
Jo.
Naja. Okay. Aber ich finde es schön, also, dass es tatsächlich passiert ist, weil das war ja eins, wo wir relativ lange drüber geredet haben.
Und es war am Ende auch nicht so klar. Es war ja echt am letzten Tag, wo es dann doch noch
geschafft wurde.
Die letzten paar Leute gesagt haben, jo, wir supporten das Projekt auch mal. Und find spenden dann noch unseren Teil. Mhm. Oder abonnieren dieses eine Jahr halt noch. Und wie gesagt, jetzt müssen sich halt ein Jahr anstrengen und genug Leute finden, die ihnen dann das Projekt weiterfinanzieren. Und ja, wir werden da sicher dann auch nochmal drauf gucken, spätestens in einem Jahr.
Hoffentlich haben wir mal einen Artikel von denen, der gut ist.
Apropos in einem Jahr, nächstes Jahr ist 2015. Ja.
Dieses 2014 war ja das ButterFS auf dem Desktop.
Ja.
Ja.
Ja. Und deswegen ist es dieses Jahr auch noch stabil geworden.
Boah.
Ja, und.
Und wer hat es gesagt? Weil ich kann das nicht bestätigen, muss ich jetzt mal dazu sagen.
Der Hauptentwickler von ButterFS hat gesagt,
jo. Welche Version ist stabil jetzt? Hat er das auch dazu gesagt?
Naja, also.
Nee, da kann ich sagen, dass die letzte ist, weil die letzte ist auf jeden Fall kaputt und dann ganz.
ButterFS ist stabil in, also wenn du den Standard einsetzt, nämlich denn, weiß ich nicht, Mirror, also 10, 1 oder 10, ja, als Raid und nicht.
Aber welche ButterFS-Version? Das ist ja das Interessante, weil die haben ja 0.1.13 oder so ein Quatsch und 0.
Also 3.16 mit den ButterFS-Werkzeugen oder ButterFS-Werkzeuge, das sind immer 3.16. Also heißen die jetzt nicht immer so wie der Linux-Kernel oder sowas?
Ja. Ist nicht immer so. Das ist ja immer mit, das ist immer gebundelt, aber eigentlich, also wenn du den aktuellen Linux-Kernel hast, dann hast du auf jeden Fall eine kaputte ButterFS-Version.
Also es gibt so ein paar Teile von ButterFS, die noch nicht wirklich stabil sind, wie RAID 5 oder RAID 6 oder so. Aber größtenteils ist es wohl jetzt Enterprise-ready und ich meine, die nächste OpenSUSE und auch die Enterprise-Version von SUSE setzen es auch ein und SUSE gibt da auch Support drauf. Also du kannst bei denen anrufen und sagen, boah, tut nicht, macht mal. Die haben da wohl genug Manpower, um das dann alles auch zu erledigen.
Weil ich hatte ja, ich habe es mir mal ausprobiert für ein Gerät, was ich gebraucht habe oder was ich immer noch brauche. Und da war es mir ButterFS so fies um die Ohren geflogen, einfach in so vielen, so traurig einfach.
Also ich muss sagen, mein ButterFS läuft jetzt, nachdem ich am Anfang ja einmal dieses große Problem hatte, wo ich es auch mir komplett zerschossen habe.
Ja.
Aber seit, keine Ahnung, 6 Monaten läuft das jetzt, schnurrt es vor sich hin und keine Probleme.
Also genau, sie haben die Warning, ButterFS ist experimental, ist jetzt die Message ist jetzt rausgenommen.
Ja, fast überall schon, ja. Genau.
Ja, das heißt, es ist jetzt quasi fertig.
Also beim Anlegen von einem ButterFS-Filesystem kommt jetzt nicht mehr, wow, Vorsicht.
Solltest du vielleicht nicht machen.
Pass auf, was du tust. Und ja, die ersten Distributionen setzen halt jetzt ButterFS als Standarddateisystem ein. Ich sag ja noch, also spätestens nächstes Jahr ist ja das.
ButterFS auf dem Server sogar.
Nächstes Jahr ist ButterFS auf dem Server, genau. Dieses Jahr noch auf dem Desktop. Ja, es kommt. Es kommt.
Ich wünsch's mir auch, aber.
Ja, ich hab dann.
Also, was ich auch voll traurig finde, ist, dass ButterFS RAID 1 langsamer ist, als wenn du normal ButterFS fährst. Das ist so absurd einfach. Hm. Weil du, also es ist nicht langsamer, es ist halt nicht, auch nicht schneller. Das ist einfach genauso schnell. Und eigentlich sollte es fucking doppelt so schnell sein.
Naja, vor allem bei 10 müsste es wesentlich schneller sein.
Ja, also schon auch, bei 1 kann das
bei 1 müsste lesen müsste schneller sein. Schreiben müsste genauso schnell sein.
Ja, genau. Aber es ist, ja. Aber es ist ja nicht, weil das geht nicht. Das ist gerade nicht implementiert, dass du quasi parallel lesen kannst. Es geht nicht. Du guckst immer nur eine Festplatte an. Okay. Aber ja, so ist es halt.
Gut.
Oder auch nicht gut. Oder doch, das ist auf jeden Fall gut, weil ButterFS, wenn es jetzt fertig geworden ist, kann man es ja benutzen. Nächstes, fliegende Autos.
Ja, 2015, ich habe es gesagt, und 2015, wir wissen alle, Marty McFly ist mit seinem DeLorean damals zurückgekehrt ins Jahr 2015. Was haben wir da gesehen? Fliegende Autos.
Fliegende Autos,
unter anderem.
Und Hoverboards, die Schuhe, genau, die sich selber zubinden.
Und die Jacke, die sich selber trocknet.
Naja, die haben wir nicht.
Die brauchte man nicht, genau.
Braucht man nicht halt.
Aber das kommt jetzt alles.
Mhm.
Also die Jacke vielleicht nicht, aber der Rest schon. Fliegende Autos, Aeromobil. Die Slowaken haben irgendwie ein Auto erfunden, was fliegt. Also was auf der Straße fährt, aber auch fliegt. Zumindest das Video davon sieht echt gut aus.
Kann das fliegen? Kann man?
Ja. Das fährt, also du kannst dir das Video mal angucken da, Aeromobil 3.0, das fährt erst ganz normal auf der Straße, blinkt, tut Sachen.
Was mit den anderen zwei Versionen passiert, die waren nicht so gut, oder?
Ich keine Ahnung, die sind abgestürzt. und dann zeigen sie halt, wie so ein Flugzeug
einfach brauchst du einen Flugschein oder reicht es?
Ja, wahrscheinlich brauchst du dafür schon einen Flugschein. Also brauchst du eine mindestens 50 Meter lange Startbahn, um mit dem Ding abzuheben. Und ja, sieht schon. Also sowohl das Design sieht ganz schnuffig aus, als auch so, wie sie das Video gedreht haben. Also, ja. Ihr seht, wir kommen in der Zukunft an, wollte ich einfach nur damit sagen. Ja?
Jeden Tag ein bisschen mehr.
Jeden Tag ein Tag mehr.
Genau.
Jeden Tag ein Tag mehr Zukunft.
Ja.
Und bald ist 2015.
Oh je. Ja. Yeah.
Und 2015 soll es natürlich auch Hoverboards geben. Und es gab vor, ich glaube Anfang des Jahres war das, schon mal eine Firma, in Anführungsstrichen, die nannten sich Hoover und die hatten total ein geiles Video, weil da auch ja gezeigt wurde, wie das Hoverboard funktioniert und das Video sieht auch extrem geil aus, weil halt vor allem ein DeLorean natürlich vorkommt. Aber leider stellt sich das als Fake heraus.
Oh nein.
Und dieses Hoverboard konnte nicht fliegen, sondern es war gefaked. Das war natürlich schon mal schade. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt wieder einen neuen Ansatz, das Hendo Hoverboard, und es ist irgendwie mit Magneten-Shit und fliegt wohl zumindest auf.
Magneten-Shit, ey.
Ja, fliegt wohl zumindest auf bestimmten Oberflächen, die halt
magnetisch sind?
Ja, nee, sie müssen nicht mal magnetisch sein, glaube ich. Es muss ein bestimmtes Material sein.
Ah, ja, damit, es muss metallisch sein wahrscheinlich.
Genau, damit der Magnet darauf funktioniert. Könnt ihr euch mal durchlesen, wie genau das funktioniert, steht da so ein bisschen in diesem Wired-Artikel, der da verlinkt ist.
Das heißt, alles passiert jetzt einfach.
Ja.
Die Zukunft
ja.
Geht los.
Irgendjemand hat da auch letztens schon diese Nike-Schuhe, die sich selber binden, kommt ja jetzt auch nächstes Jahr, glaube
ich. Ja, also wenn ich Nike wäre, dann würde ich wenigstens, wenn ich sonst nichts mache, ja, dann würde ich wenigstens diese fucking Schuhe bauen, ja. Weil alle Leute wollen diese fucking Schuhe haben.
Mhm. Egal, wenn sie schon keine Armbänder bauen können.
Ja, richtig,
können, ja?
Genau. Wenn's, und sichere Software. Also die drei Sachen, ja. Schuhe, die sich selber zubinden können. Achso, Schuhe waren, hatten wir schon, okay, also nur zwei Sachen, und sichere Software.
Jetzt müssen sie nur noch rausfinden, was davon sie können, ja.
Ja, genau, also.
Ja. Aber ihr seht, wir kommen Stück für Stück ins Jahr 2015, die Zukunft ist da, Hoverboards, fliegende Autos, ButterFS und Schuhe, die sich selber zubinden.
Ja, ja.
Supergeil, ja. Ich freue mich so auf nächstes Jahr. Lesefu.
Lese.
Why I test.
Why I
Falls
test.
Falls uns der vielleicht noch hört, er hat Störgeräusche auf dem Ohr.
Also ich höre euch tatsächlich schon noch, aber es wird schwierig, euch zu verstehen. Solange ihr mich verstehen könnt, ist okay.
Ihr versteht mich super.
Okay, also hier Why I test ist ein ganz netter Blogpost, wo einer mal so ein bisschen recht pragmatisch beschrieben hat, warum er denn Tests schreibt und auch mal beschrieben, sodass er jetzt nicht unbedingt so ganz striktes Test-Driven Development macht, sondern einfach so, wie es für ihn gerade funktioniert und halt einfach mal so ein bisschen pragmatisch runtergeschrieben, warum Software-Testen Sinn macht und was er denn davon hat und ja, so. Also fand ich ganz, ganz angenehm, weil das jetzt nicht so ein ganz dogmatischer Ansatz ist. Du musst jetzt sofort irgendwie komplett test-driven entwickeln, ansonsten kommst du in die Hölle, sondern das ist jetzt einfach mal so ein bisschen, es gibt Gründe zu testen und diese Gründe sind Punkt. Jo. Was habe ich dann noch? Ein ganz netten Artikel, How the Hash Works in Ruby. Fand ich ganz interessant. Das ist einfach so die Art und Weise, mal erklärt, wie das Hash-Objekt, also eine Hash-Map in Ruby funktioniert und wie da, wie da gehasht wird und was passiert, wenn es eine Hash-Kollision gibt und wie die Datenstrukturen aussehen und so weiter. Und das fand ich ganz interessant, das mal so ein bisschen zu lesen. Da wird auch teilweise dann C-Code gezeigt, wie es denn hier implementiert ist und stellt sich raus, ist gar nicht so scary, wie man immer denkt. Und Datenstrukturen sind auch nur irgendwie Dinge, die man irgendwie einfach verstehen kann. Und der Blogpost erklärt es ganz gut.
Schön.
Jo.
Ich finde immer sowas super, was solche Sachen, was man so als gegeben hinnimmt.
Genau.
Ja,
genau.
Was das dann noch mal ein bisschen näher beleuchtet, weil die Sachen sind da auch alles kein Hexenwerk, sondern das ist alles das, was man vielleicht sogar im Informatikunterricht in seiner Uni mal gelernt haben könnte,
jo.
Aber wieder vergessen hat und jetzt eigentlich das benutzt und denkt so, es wäre jetzt cool zu wissen, was ich letztes Mal verpasst habe.
Ja.
Was ich damals verpasst habe.
Und was halt an dem Artikel auch ganz nett ist, ist, dass der halt auch anfängt, so wie könnte man denn jetzt einen Hash ganz, ganz primitiv implementieren, indem er den zum Beispiel auf einem Array aufbaut. Und dass jedes Objekt irgendwie einen Hash-Wert in Form von einem Integer zurückgibt und das ist dann ein Index in deinem Array und dann speicherst du da deinen Wert rein und so. Und der baut es dann so aufeinander auf, sodass man halt auch problemlos mitkommt und da halt auch mitdenken kann.
Ja.
Fand ich ganz cool.
Ja. Auf jeden Fall. Cool. So, ich habe auch, glaube ich, irgendwas. Achso, The Birth and Death of JavaScript.
Ein großartiger Vortrag.
Ist auf jeden Fall sehr cool. Das ist, beschreibt sich selber als The Science Fiction Comedy Absurdist Completely Serious Talk Traces the History of JavaScript and Programming in General from 1995 until 2035.
Yep.
So, es ist quasi so die Geschichte, wie JavaScript sich entwickeln könnte von damals bis heute, bis quasi in die Zukunft rein.
Das ist ja auch der Gary Bernhardt, also der Typ, der diese WAT Talks.
Genau.
Also Destroy All Software ist ja seine Seite, sein Blog.
Ja.
Und da hat er dieses Wet gemacht, wo er so Ruby und JavaScript ein bisschen vergleicht.
Ja, also genau. Destroy All Software, also der Gary Bernhardt verdient normalerweise auch sein Geld mit so Screencasts um Software rum. Also der macht da alles Mögliche, irgendwie Test-Driven Development, Vim, sonst was. Ab und zu gibt er dann auch mal so Sachen so für kostenlos raus oder hält halt mal Vorträge auf Konferenzen, und die Sachen, die dabei rausfallen, sind eigentlich meistens auch ziemlich lustig.
Ja, sehr cool. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist sehr lustig, und selbst wenn es nicht so passieren wird, ist es trotzdem gut anzuschauen jetzt. Mhm. Mehr will ich jetzt nicht spoilern davon.
Genau, was habe ich hier noch? How do Gems work? Ist einfach mal eine schöne kurze Übersicht, wie denn Ruby Gems funktionieren so generell und was so ein Gem Install denn eigentlich macht. Also wenn man irgendwie sich für sowas interessiert, kann man sich das mal angucken. So, damit man dann auch weiß, okay, wenn jetzt irgendwie Ruby Gems mal explodiert, warum ist denn vielleicht gerade explodiert und was man denn tun könnte, um es vielleicht zu reparieren. Also so Verständnis ist für sowas immer ganz wichtig, weil also mir ist das persönlich schon öfters aufgefallen, dass so Leute, die jetzt aus anderen, sagen wir mal, Programmierökosystemen kommen, zum Beispiel ganz oft mit Ruby auf die Schnauze fallen, weil sie bestimmte Dinge tun, die vielleicht jetzt gerade nicht vorgesehen sind, oder bestimmte Dinge tun, die vielleicht irgendwie man sonst anders macht. Dann ist es halt immer ganz gut, Sachen auch verstehen zu können. Oder jetzt zum Beispiel wie ich, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, irgendein Projekt in Python machen wollte, dann würde ich wahrscheinlich auch Fehler machen, die Leute, die in dem Ökosystem sich auskennen, nicht machen würden. Und da hilft halt oft Verständnis, um solche Sachen nicht zu tun. Ja.
Ja, cool.
Was habe ich dann noch? Einen echt langen Blogpost, den ich auch noch gar nicht fertig gelesen habe, den ich aber schon ganz, ganz cool finde. Und zwar The Log, What Every Software Engineer Should Know About Real-Time Data. Und da geht es um das Log als Datenstruktur und was man da in verteilten Systemen mitmachen kann. Und dann halt also Log jetzt nicht in Form von, du hast einen Webserver und der schreibt einen Log-File, sondern so, du hast eine Datenbank und die schreibt einen Append-Only-Log, und dann kannst du dieses Log auch noch irgendwie replizieren und an andere Nodes schicken und kannst dann eine verteilte Datenbank draus machen. Und das ist so ein Blogpost, der auf einem sehr fundamentalen Level mal erklärt, was denn diese Möglichkeiten sind und was man dann so, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt mal irgendwie ein Log und man hat vielleicht einen Konsens über seinen Log und was sich daraus ergibt und wie man das dann in verteilten Systemen einsetzen kann. Das finde ich ziemlich spannend.
Sehr cool.
Jo, dann habe ich noch ein Fiktionsbuch, und zwar Halting State. Das lese ich gerade. Das ist von Charles Stross und das ist so, ich würde jetzt mal sagen, Near Future Sci-Fi. Also wir hatten es vorhin davon, das ist eine Zukunft, die vielleicht so ein paar Jahre in unserer spielt, wo dann Leute schon mit irgendwelchen an die Handys gekoppelten Brillen rumlaufen, mit denen sie dann unterwegs im Internet surfen und sich Karten einblenden lassen und so. Und ich würde mal.
Ist ja quasi jetzt.
Ja, sagen wir mal so, ich würde mal sagen, ein paar Jahre in die Zukunft, und sagen wir mal, um die grobe Prämisse anzusprechen. Es geht um einen Bankraub in einer virtuellen Welt, also so World of Warcraft-mäßig. Und die Leute, die da involviert sind und so. Also, und liest sich sehr gut. Also ich mag den Schreibstil von Charles Stross eigentlich doch sehr gern, nachdem ich jetzt auch so ein paar Bücher von William Gibson gelesen habe, dessen Schreibstil ich so ein bisschen anstrengend finde.
Ich habe es nicht ausgehalten mit William Gibson auf jeden Fall.
Ja, also ich lese die Bücher schon fertig, weil ich die Stories dann meistens und die Settings ganz cool finde, aber ich finde seinen Schreibstil halt so ein bisschen anstrengend. Also gerade halt auch, weil ich jetzt kein englischer Muttersprachler bin und der dann halt oft sehr lange ineinander verschachtelte Sätze schreibt. Aber Charles Stross ist da deutlich, deutlich angenehmer zu verdauen und macht Spaß. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, kostet auch quasi nichts. Das kriegt man irgendwie für 6 € als Taschenbuch. Was habe ich denn sonst noch? Ich habe irgendwo noch mal ein anderes Buch verlinkt. Ist, glaube ich, noch nicht in den Shownotes drin. Und zwar, was ich so als Fachbuch gerade lese, ist Rails Anti-Patterns. und das ist eigentlich so ein ganz cooles Buch, was halt so viele Probleme in vielen Rails-Codebases aufzeigt und wie und halt mehr oder weniger auch Lösungsansätze, wie man damit umgeht. Und ja, ist halt ganz cool, wenn man dann halt sagt, okay, du hast jetzt irgendwie dieses und jenes falsch gemacht und man hat halt einen Namen dafür und gleich auch einen Lösungsansatz im Kopf. Werde ich gleich verlinken.
Okay, ja, sehr gut.
Ja, dann habe ich noch zwei Sachen. Das eine Birth of an App Icon von Monodraw, also das App Icon von Monodraw. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was die App so macht.
Aber darum geht es ja auch nicht.
Es geht ja nur um das Icon. Nicht genau, sondern es geht eher um das Icon. Und wenn man sich, also auch wenn man es gar nicht mehr liest, sondern nur kurz so auch runterscrollt, sieht man die verschiedensten Variationen und Iterationen, die das Icon so durchgemacht hat. Und da merkt man häufig, wie sowas, wie so ein Icon entsteht. Und ich finde es sehr interessant, auch dann zu lesen und sich das auch vorzustellen, dass man halt so irgendwie dann, also so ein Icon ist halt eine ganz spezielle Sache für eine App. Ja. Das muss irgendwie das, was die App ist und macht und sein will, rüberbringen, muss irgendwie abstrakt sein, eigenständig, konkret auf den Zweck, aber irgendwie auch abstrakt und dann eigenständig, also es muss sich halt von den ganzen anderen Icons irgendwo abheben. Ja. Gleichzeitig gibt es dann wieder zum Beispiel so Konventionen, wie dass auf dem iPhone ganz viele Messenger-Icons halt grüne Farbe verwenden. Echt? Oder eine Sprechblase drin verwenden. Naja, also
ja.
Messages, WhatsApp, was habe ich hier noch? Threema hat, glaube ich, auch irgendwie grün drin. Der WhatsApp-Messenger hat halt genauso eine Speech-Bubble drin.
Telegram ist blau.
Telegram hat dann blau, was hat, ja, also das sind so die zwei Farben, die es halt für Messenger gibt. Also die Apple-offizielle Farbe ist halt grün und die anderen nehmen in der Regel blau, auch so Skype und so weiter. Das ist einfach immer extrem schwierig und dann sieht man zwischendrin auch mal, wie er dann einfach mal so, also bei der Section The Robot so einfach mal so völlig spinnt, einfach nur um so mal was anderes gemacht zu haben, um den Kopf frei zu kriegen und irgendjemand hat hier 3G-Empfang. Und
3G. Kein 3G,
genau. Ja, genau.
Edge.
GSM. Edge.
Ja, wetten, dass wir hören können, welche Daten gerade übertragen werden. Und wie das am Ende auch das Icon rauskommt und was ich sehr interessant finde, ist gerade, wenn man den Anfang und das Ende vergleicht, am Anfang ist das Icon sehr farblos und am Ende ist es knallig bunt gefühlt, also sehr farbig. Und das hat ja wiederum auch Auswirkungen auf die App an sich. Also wenn ich so ein krasses Icon habe, dann will ich, dass die App wesentlich verspielter ist als wenn ich so ein sehr schlichtes habe. Und das alles insgesamt ist halt ein sehr krasser Prozess.
Ja.
Finde ich sehr interessant, sich einfach auch mal damit zu beschäftigen. Und das andere, Ohai Insecurity, ist ein Projekt, nenne ich es jetzt mal, von einem gemeinsamen Kollegen vom Flydie und mir, dem Benny, der mit dem Flydie auf der Singleton war. Und daraufhin, glaube ich, so im Wesentlichen mal den Entschluss gefasst hat, dass er drüber schreiben und auch Interviews und so weiter dazu sammeln will, wie es sich denn anfühlt, manchmal auf Konferenzen oder auf Events zu sein, wie man sich da manchmal einsam fühlt, wenn man da Schwierigkeiten mit hat, mit so vielen Leuten umzugehen. So eine Art Hilfe zur Selbsthilfe und auch gleichzeitig für andere Leute vielleicht ganz interessant zu lesen.
Schön.
Ja, kann ich auch deutlich nachvollziehen. Also ich bin auch eher einer der introvertierten Sorte und so mal 4 Tage unter, also fast nonstop unter Menschen zu sein, das nimmt mich schon ganz schön mit. Also ich brauche da auch dann danach mal wieder so ein paar Tage, wo ich einfach mal nicht mit so vielen Menschen interagieren muss. Und da ist es vielleicht ganz gut, dann auch mal Tipps zu haben, wie dann andere Leute damit umgehen.
Mhm. Jo. Genau.
Okay.
Genau, dann heulen wir doch rum, oder?
Ja, dann heul mal los.
Ja.
Heul mal los.
Ja, ich habe eine ganz schlimme Geschichte.
Oh mein Gott.
Oh, es fängt mit drei Buchstaben an.
Genau, es fängt mit 1 und 1 an. Der Matt stirbt schon innerlich. Äußerlich auch. Ich kenne jemanden, der hat da einen Server. Ich weiß, es
gibt. Oh Mann.
Ja,
soll es geben.
Freund, ja. Freund, der hat einen Server bei 1 zu 1. Ja. Der hat so einen Webspace. Nee, mit seiner Webvisitenkarte.
Nee, leider nicht. 1 zu 1.
Mit 20 Megabyte Webspace.
Das wär auch nicht mehr so schlimm gewesen. Weißt du, da kannst du drauf scheißen, dann ist es auch egal. Nee, es war irgendwie ein Server und ich habe gedacht, ach, ich update den mal für den und fahre mal neu hoch. Und irgendwie ist aber die Festplatte gestorben und 1 und 1 hat tatsächlich 2 Tage gebraucht, um auf meine mehreren Mails, die ich geschrieben habe, könnt ihr mal bitte gucken, was der Server macht, weil ich erreiche ihn weder über euer Rescue-System noch über diese komische serielle Konsole, die sie da haben. Es war nichts zu machen, das Ding hat nichts gesagt, ich konnte nichts damit tun. Also blieb nur die Option zu sagen, hallo, könnt ihr mal bitte jetzt mal so... Ja, kam irgendwie keine Reaktion.
Ja,
hat mich heute dann endlich mal einer angerufen und gesagt, ja, wir hatten da irgendwie so ein Problem mit unserem Ticketsystem. So, kaputt alles.
Wir hatten speziell mit ihren Tickets Probleme.
Ja.
Wir wollten sie nicht beantworten.
Irgendwie sind die durch den Idiotenfilter gefahren.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Und wann kamen die doch dann bei Level 3 an, wo der nichts damit zu tun haben wollte?
Ich meine, nett, dass sie dann wieder dieses anrufen, aber irgendwie 2 Tage dafür brauchen, dass sie mal irgendwie im RZ nachfragen, was da mit diesem Server los ist. Du kommst ja nicht ins RZ ran. Was bei Hetzner oder so und Co. kannst du irgendwie gleich den Leuten, die für deinen Server zuständig sind,
kommst
irgendwie
du direkt Mail auf seine Webcam, mit der er rumläuft, kannst zusehen, wie er die Festplatte rauszieht.
Ja, genau. So nach dem Motto. So stelle ich mir das halt irgendwie vor. Du hast gleich den Typen an der Strippe oder zumindest einen, der jemanden sagt, dass er da hingehen soll. Jedenfalls direkten Kontakt. So bei 1 und 1 erreichst du nur die Support-Team. Das Support-Team kann dann dem Rechenzentrums-Team mal sagen, dass sie mal gucken sollen. Jedenfalls, ja, die Festplatte war kaputt und dann haben sie jetzt irgendwie getauscht, aber die haben den Server dafür nicht nochmal dann hoch und runter gefahren, sondern haben einfach die eine rausgezogen, die andere reingesteckt. Jetzt hat die sich als SDC natürlich gemeldet. So, mal ja. Gucken, was ich damit wieder anfangen soll. Ja, weißt, wenn ich jetzt das Raid...
Du nimmst die UIDs, ganz einfach.
Ja, wenn ich das Raid damit neu baue, geht wahrscheinlich mehr kaputt als vorher.
Nee, machst DevDisk bei UID.
Auf jeden Fall. Das ist eh die beste Lösung. Immer bei UUID nehmen, dann ist es auch egal, in welcher Reihenfolge die dir angesteckt wurden und so.
Richtig.
Ja, also Mimimi ist, dass sie es irgendwie nicht im Griff haben. Innerhalb von 2 Tagen sollte man jetzt mal irgendwie schaffen... Das war halt dann eine Sache von einer Stunde. Dann haben sie es irgendwie geschafft. Nachdem der Prozess erstmal angelaufen ist, ging es relativ schnell. Aber erstmal dahin zu kommen, das hat mich tierisch genervt. Da zahlt man irgendwie schon 40 Euro im Monat und dann kriegen die es irgendwie nicht mehr hin, innerhalb von 2 Tagen eine Festplatte auszutauschen.
Dürfen die das?
Ja, das frisch.
Dürfen die nicht.
Jedenfalls scheiß 1 und 1 Server Hosting. Das war heute nicht kein Erlebnisgewinn. Definitiv nicht.
Was war ein Erlebnis?
Ja, aber kein positives.
Also außerdem waren es ja nicht nur ein Tag, du hattest ja 3 Tage Erlebnis.
Ja, super.
Ja. Schön. Machen wir weiter. Fitbit hat kein Apple Health Kit und das hatten wir, glaube ich, schon.
Das hatten wir schon. Das ist jetzt einfach nur mal so, damit ich es mal erwähnt habe.
Finde ich auch
dumm. Können wir weiterreden. Der Matt hat irgendwie noch einen Zusatzlink drunter geschrieben,
genau.
Dass irgendwie Fitbits nicht mehr in Apple Store verkauft werden. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal.
Die verkaufen jetzt die Microsoft Watches, oder?
Weiß ich nicht so genau.
Band.
Ja. Also ich hätte es halt ganz nett gefunden, dann so in diesem Health-Kit-Dashboard, was man so auf seinem Telefon oder irgendwie, ich weiß nicht, ob es auf dem iPad auch geht, was man so auf seinem Telefon hat, ist halt ganz nett, weil da kann man halt so seine Daten akkumulieren und dann alles mal in einer Übersicht anzeigen lassen. Und wäre halt ganz nett, wenn meine Schritte, die ich so am Tag laufe, halt da auch mit reinfallen würden. Tut aber nicht, weil Fitbit da keinen Bock drauf hat.
Aber was? Weil dann würde er auch doppelt rechnen, dann hättest du ja doppelt so viele Schritte, was ja keinen.
Ja, nee, also die Idee.
Haben.
Nee, die Idee wäre.
Ah, ja, er will mehr Punkte-Karma haben oder so ein Quatsch.
Ja. Nee, die Idee wäre ja nicht, dass es doppelt gezählt wird, sondern einfach, dass die Fitbit-App ihre Ergebnisse auch an Health übermittelt, sodass ich die halt neben meinen restlichen Stats, die ich von irgendwelchen anderen Apps habe, anzeigen lassen kann.
Er will doch mehr Score. Hm. Ja, ist wieder, ist durchgeklungen. Wir haben es gehört.
Okay, ich brauche mehr Scores.
Wo ich mich eh frage, wie man das sauber tracken könnte. Also,
schreib deine eigene App, die einfach ganz viele Punkte dir gibt.
Ja, nee, ich meine jetzt gerade eher so, jetzt hat der Fladdy irgendwie den Fitbit dabei gehabt und sein iPhone. Beide haben Schritte getrackt.
Ja.
Jetzt könnte man ja sagen, naja, wir ermitteln halt einfach den Zeitraum, wo die irgendwie was getrackt haben und sagen dann, okay, wir nehmen halt irgendwie das von bei, also, weil das du kannst ja nicht die Summe nehmen.
Nee, die Summe
kannst du nicht nehmen. Du kannst auch, wahrscheinlich kriegst du unterschiedliche Ergebnisse.
Höchstwahrscheinlich. Also hoffentlich.
Also ich habe zum Beispiel bei dem Fuel Band damals mitgekriegt, das war so meine erste Erfahrung, ein Bekannter von mir hatte dann ein iPhone 5S und da gab es eine Fuel Band App für das iPhone, weil das ja diesen Core M7 drin hatte, diesen Motion-Prozessor.
Ja.
Und ich hatte das Fuel Band und er hat halt einfach, wir sind die gleiche Strecke nebeneinander hergelaufen, er hat halt irgendwie viermal so viele Fuel-Punkte gemacht auf seinem blöden iPhone,
wie ich
auf meinem Armband. Ja,
und ein bisschen traurig.
Ich bin auch so Arme schwingend durch die Gegend gelaufen, vielleicht war es nicht so schlau. Jedenfalls, also die Diskrepanz zwischen dem, was da so manche Schrittzähler ermitteln, ist halt noch sehr groß. Jedenfalls frage ich mich, wie das denn sinnvoll ginge. Und wahrscheinlich ist die Antwort davon von Apple dann wahrscheinlich nur
nimm nur eins
ja, und scheiß drauf. Ja,
ja und nimm das iPhone,
weil das ist ultra genau.
Das ist super genau. Wir haben nämlich diesen
du
extra
musst
Prozessor.
Es nur auf den Kopf tragen, damit es auch wirklich immer alles aufnehmen.
Ja, ja, wir haben diesen Schrittprozessor, der rechnet die ganzen Schritte einfach aus. Der braucht gar nicht zu wissen.
Und jetzt kauf dir die Watch los.
Kauf dir die, genau, und dann kannst du die nehmen, die ist nämlich noch doppelt genau.
Für 3 Trillionen Euro.
Was ich eigentlich meine, ist, ich habe jetzt nicht so, mein Handy trackt jetzt nicht auch noch zusätzlich meine Schritte und ich möchte diese Daten nicht zusammenführen, sondern ich möchte die Anzahl meiner Schritte pro Tag zum Beispiel mit meiner Schlafqualität korrelieren, die mir eine andere App erfasst oder sowas. Ihr versteht ungefähr, was ich meine?
Ja.
Ja.
Und ja, das ist halt jetzt in dem Moment nicht möglich, weil Fitbit kann das halt nicht. Ich könnte mir jetzt irgendeine App installieren, die meine Schritte auch trackt, aber ich habe halt im Normalfall öfters mein Fitbit dabei als mein Handy, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in der Wohnung rumlaufe, dann liegt mein Handy irgendwie auf meinem Schreibtisch, aber mein Fitbit habe ich halt in die Hose geklippt und der bleibt da halt auch. Aber geht halt nicht anders. Es gibt noch ein zweites Fitbit-related Mimimi, was mir gerade eingefallen ist. Die Fitbit-App, die unterstützt auch diesen M7-Prozessor vom Telefon. Allerdings nur entweder oder. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte zum Beispiel einfach sagen, track doch mal meine Bewegungen mit dem Fitbit. Und wenn der Fitbit in einer bestimmten Zeit inaktiv ist, aber sich mein Handy bewegt, dann soll er halt die Bewegung mit dem Handy tracken. Geht allerdings auch nicht. Also es geht nur entweder oder. Und ja, wäre irgendwie auch cool, wenn beides gehen würde.
Schön.
Ja. Aber naja.
Ja.
Ist jetzt irgendwie auch jammern auf hohem Niveau.
Ja.
Hast du jetzt? Irgendwie hatte ich es völlig naiv gedacht, einfach nur, weil ich in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so viel da mitbekommen habe, vielleicht auch nur, die völlige Randomness des App Store Review Processes von Apple wäre so langsam mal irgendwie ein bisschen auch so Common Sense und gutem Willen, sage ich mal, gewichen. Anscheinend ist das nicht so. Da regiert immer noch das absolute Chaos. Der absolute Höhepunkt jetzt so aus aktueller Sicht, das geht jetzt auch gerade so durch die entsprechenden Medien bei uns, ist, dass der James Thompson, der Entwickler von pCalc, jetzt von Apple kontaktiert wurde.
Oh oh.
Und es zu ihm hieß, du hast da so ein Notification Center Widget gebaut für iOS, für dein pCalc, das im Prinzip so einen Taschenrechner nachbildet und du kannst mit dem rechnen und das wollen wir nicht.
Was?
Notification Center Widgets dürfen keine Berechnungen durchführen. Und er muss das entfernen oder er muss das so umbauen, dass es das nicht tut. Und dafür hat er irgendwie 2 bis 3 Wochen Zeit, sonst wird die App aus dem App Store gepullt.
Okay.
Das ist schon Aber witzig genug, einfach nur so, weil wenn man noch vergleicht, was es für noch für Apps da draußen irgendwie gibt. Also ich glaube, eBay hat auch irgendwie, ist dann ein gern genanntes Beispiel. eBay hat auch einen Widget und da werden halt dann auch irgendwelche Berechnungen durchgeführt.
Rechnet dir wahrscheinlich den besten Preis aus.
Oder so. Ja, was weiß ich, solche Dinge oder wann deine Artikel kommen oder sonst was.
Okay, also man muss sagen,
ist halt, also das ist auf der Ebene schon sowas von hirnrissig und das Coolste daran ist noch, pCalc ist gerade vom App Store in der Featured-Kategorie für Apps, die besonders toll unter iOS 8 sind.
Also, nicht mehr lang.
Das ist
zwei Wochen.
Das erinnert mich doch an die Telekom. Irgendwie so linke Hand, rechte Hand. Das kann doch nicht der Ernst von der Firma sein.
Okay, also pCalc ist tatsächlich ein Taschenrechner und die wollen, dass sie die Rechenfunktion von diesem Taschenrechner entfernen, weil.
Naja, Moment. Von dem Notification Center Widget. Die App darf weiterhin ein Taschenrechner bleiben.
Ja.
Aber das Widget, das er für das Notification Center gebaut hat oder für das. Es gibt keinen sauberen Namen, glaube ich, anderen dafür, wo du halt so Berechnungen drin machen kannst. Das darf nicht mehr.
Und warum darf das das nicht? Gibt's da
sagen die. So, also ich habe auch nirgendwo in der ganzen Diskussion und allem, was ich da bisher zu gelesen habe, habe ich dann mal gelesen, dass Apple irgendwo, also normalerweise sagen sie dir, wenn du bei einem Review durchfällst oder auch nachträglich, sagen sie dir, hier mal violatest du Punkt sowieso unsere Richtlinien.
Ja.
Ja, also sie sagen halt irgendwie Violation of Point auf Paragraph 12 oder sonst irgendwas. Und da gibt es anscheinend null Grundlage dafür. Das fühlt sich so an, als das ist da wieder irgendein Review-Agent von Apple irgendwie rogue und hat einfach gesagt, nein,
das darf nicht ausrechnen.
Jetzt nicht. Und wie es halt mit Apple immer so ist, egal wie, Apple muss immer so eine harte Linie fahren.
Also genau, das geht nicht anders.
Noch nie, jetzt. Das ist eine Sache, die kotzt mich an Apple an, wirklich kotzt mich an. Ich habe noch nie von denen mal ein Sorry irgendwo gehört.
Ja, immer nur
da
so
muss man
anscheinend, wir haben recht.
Da muss man immer anscheinend auf die WWDC fahren oder so, dass man mal mit so einem Engineer reden kann und der einem dann so unter vorgehaltener Hand in einem versteckten Zimmer sagt, ja, war nicht so das Coolste, was wir da gemacht haben. Aber ansonsten ist es immer so, ja.
Fickt euch doch.
Genau, ja.
Ja, fickt euch doch einfach weg. Wir haben recht und ihr seid blöd und du hältst es falsch. So, das ist nämlich.
Genau.
Du hältst dein iPhone falsch.
Und
hier kriegst du einen Gummi.
Irgendwie macht das wenig Spaß.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen, weil, also wenn Sachen so absurd ohne Grundlage sind, sondern einfach nur so, weil das halt irgendwo steht und.
Es steht ja nicht mal irgendwo.
Ach so, steht noch nicht mal irgendwo.
Ja. Das ist einfach
also,
so.
Es ist völlig willkürlich.
So. Ja. Ist einfach so.
Und es ist einfach bescheuert, vor allem vor dem Hintergrund dann noch, dass das, also der ist ja durchs Review gekommen mit der App.
Ja.
Und jetzt kommen sie nachträglich und gleichzeitig featuren sie seine App noch, also geht echt gar nicht.
Ja, also ich glaube auch dieses, seit es den App Store gibt, ist diese Intransparenz dieses Review-Prozesses irgendwie schon seit ich eigentlich mich erinnern kann in der Kritik und irgendwie scheint das auch nicht besser zu werden. Also ich verstehe auch nicht, was das alles soll, weil im Normalfall ist ja das Beste, was du eigentlich deinen Entwicklern gegenüber tun kannst, transparente Regeln aufzustellen und die halt konsequent einzuhalten und nicht irgendwie ja so hier, du darfst hier nicht im Notification Center Berechnungen machen, weil darfst du nicht. Also,
ja. Wir sehen.
Also ich, ja.
Es ist halt einfach, ja, also der entscheidende Punkt ist, ist berechenbar zu sein in dem Sinne. Also transparent und berechenbar einfach, weil die Entwickler, die investieren viel Zeit und oh, bitte. die Entwickler investieren viel Zeit und Mühe da rein und das hätte sich der halt auch sparen können. Und nach allem, was ich so gehört habe, ist das, was der James Thompson da gemacht hat, so rein technisch jetzt da so einen Taschenrechner auch reinzubauen, ist jetzt rein technisch nicht so einfach.
Ja.
Und das hätte sich halt auch alles sparen können, hätte halt anderes cooles Zeug machen können.
Ja.
Und eine Sache, die ich mir da heute irgendwie überlegt habe bei dem ganzen Spaß, keine Ahnung, ob das sich dann so auch auszahlen wird, ob das so funktionieren würde. Es gibt ja jetzt von Apple so ein anderes Programm, das nennt sich Testflight. Mhm. Und das ist was, wo man auch Apps verteilen kann, ähnlich wie Hockey-App zum Beispiel das macht, nur wesentlich eingeschränkter und ein bisschen anderer Fokus, sage ich mal. Und da ist es auch so, dass die App durch ein Review durch muss. Also man reicht die App bei Testflight ein, also TestFlight gehört ja Apple.
Ja.
Und also in dieses TestFlight-Programm reicht man sie ein, dann wird sie gereviewt und dann wird sie, ich glaube, bis zu 1000 Testern zur Verfügung gestellt, und zwar wie über den normalen App Store. Die wird dann auch auf deinem Homescreen so installiert wie eine normale App. Die kriegt dann so ein kleines gelbes Badge unten neben den App-Namen, dass du weißt, es ist eine Beta-Version. Aber was wo ich halt das dann irgendwie sehe, ist, dass ich würde das sofort so als eine Art Minendetektor benutzen. Also gerade wenn ich so ein Feature einbaue, ja, dann würde ich halt einfach mal, oder wenn ich eine ganz neue App release, dann würde ich das Testflight-Ding machen, komplett ohne irgendwelche Tester. Ich würde es einfach nur durchhauen, damit irgend so ein Trottel von dem Preview-Team sich das mal anschaut, damit ich dann nicht irgendwie eine Woche später, wenn ich das Ding für einen Launch einreiche, dann irgendwie auf einmal
deine App darf
aber nicht diesen
keine Punkt. Keine Funktion haben.
Ja, ja. Deine App muss darf aber keinen roten Punkt in der rechten Ecke haben.
Ich meine, also auch da ist es wieder so, das ist natürlich nur, also damit kannst du nicht sicher sagen, dass es nicht trotzdem nachher dann 4 Wochen später oder so einer von Apple dich anschreibt und sagt, doch jetzt nicht, wir haben es uns anders überlegt.
Du bist doof, wir haben herausgefunden, dass du doof bist.
Hm.
Oder jetzt wirst du gelöscht.
So, naja, wäre ja schön, wenn es dann auf der anderen Plattform irgendwie wesentlich besser aussehen würde. Da ist das vielleicht das nicht so das Problem mit den Reviews. Dafür habe ich jetzt irgendwie die letzten 1-2 Wochen ziemlichen Spaß gehabt mit Android Lollipop.
Komm,
da gibt's ja,
mal.
Da gibt es ja so eine neue.
Das ja, aus.
Ja, also was heißt, probier das ja aus. Da sind ja kaum Apps dabei.
Ja.
Momentan ist so unser größter Trend oder das Größte, was mich beschäftigt, eben unsere alten Apps gerade zu updaten oder die Apps, an denen ich arbeite,
dann noch tun.
Zu updaten und dann halt das so hinzukriegen. Also über die Compatibility Library kriegt man auch Material Design, also den neuen Design Language Way von Lollipop, kriegt man auch für alte Versionen wieder mit, runter bis API Level 7, glaube ich.
Okay.
Dass das sauber funktioniert. Und naja, und dann gibt es natürlich Bugs und so, und dann muss man mal debuggen. Und turns out, seit Android 4.4, also KitKat, gibt es eine neue Android Runtime. Also das, was früher alle immer gesagt haben über Jahre hinweg, dass sie diese Dalvik Virtual Machine, die das Kernprodukt oder Kernstück von Android, der Runtime da war, die wurde jetzt abgelöst. Also seit 4.4 konnten Entwickler die zum Testen mal auswählen.
Also ich habe die bei mir auch aktiviert,
und
weil das weniger Strom verbraucht hat.
Genau. Also die neue Runtime heißt einfach nur ART für Android Runtime.
Ja.
Und die hat im Wesentlichen ein Feature, dass sie Ahead of Time Compilation hat. Das heißt, es wird vorher die App auf deinem Gerät optimiert. Und
und nicht erst bei der Runtime.
Genau, also nicht erst Just-in-Time-Compilation, sondern vorher. Das braucht sozusagen einmal, wenn du dein Android in der Regel oder wenn du die App runterlädst, dann muss einmal das Ding optimiert werden und dann ist fertig, in Anführungszeichen. Und die macht noch viele andere Sachen coolere Garbage Collection und so weiter, Shizifu. Die ist tatsächlich wesentlich schneller. Also ich musste die jetzt auf einem 4.4-Device auch mal zum Test aktivieren. Und das ist für einen Benutzer, glaube ich, wesentlich toller. Dummerweise haben sie sich da rein prinzipbedingt dann einen ziemlichen Schmuh eingehandelt, nämlich den, dass du aufgrund dieser Ahead-of-Time-Compilation dann ja praktisch eher Binärcode ausführst und nicht Java-Bytecode auf dem Device, weshalb sie dann mit dem Step-Debugger nicht mehr reinkommen.
Ja.
Und dann fällt die ART nämlich nicht auf das zurück, was Dalvik so kann, also dann zumindest auf so irgendwie Just-in-Time oder sonst was, sondern auf einen ganz langsamen Interpreter.
Das macht total Sinn.
Das macht total Sinn, dass die neue Runtime als
dann auch einmal den Super vorne langsam wird einfach.
Was weiß ich, zweimal schneller ist oder so, aber beim Debugger, also ich habe heute mal wieder auf nur darauf gewartet, dass die App startet. Das Device ist in der Zwischenzeit in Sleep-Modus gegangen, weil es so lange gebraucht hat, bis die App startet, weil die wiederum auf den Debugger gewartet hat, weil alles so lahm war.
Geil.
Und der einzige Modus war halt bisher dann der, dass man halt wieder auf Dalvik zurückswitcht.
Ja.
Also man ist die ganze Zeit am Virtual, am Runtime-Cyclen, um zu testen.
Ja.
Ist natürlich ganz doof, wenn man Bugs testen muss, die an ART hängen.
Oh.
Und ist natürlich ganz doof, bis vor kurzem jetzt gewesen, unter Lollipop, wo es ja nur noch ART gibt. Du kannst nicht mehr auf Dalvik zurück.
Ja.
Sondern ART ist der Default und du kannst auch nicht mehr zurück. Und erst jetzt in der neuesten Version von Android L ist das Thema dann mal gefixt. Allerdings habe ich das noch nicht auf dem Development Device, wo wir 5.0 installiert haben, mitbekommen. Also okay. Es ist noch nicht schneller geworden.
Ist noch immer
kacke. Steht noch aus.
Ja, lädt wahrscheinlich noch.
Ja.
Oh, ja.
Ja, das ist irgendwie ziemlich fies. Ansonsten Android L, ja, wenn es dann mal fertig ist und so, dann können wir da gerne drüber reden.
Genau. Wann gibt es die neuen Telefone? Wann kann man die kaufen?
Übernächste Woche.
Übernächste Woche irgendwann.
Ja,
also Lollipop müsste schon 3. November, glaube ich, ne?
Ja, es fängt dann mit irgendwann Anfang November an.
Ja, und ich meine, bis dann unsere Geräte alle auch geupdatet werden, kann es noch ein paar Wochen.
Ich kann auch darauf verzichten, weil mein Telefon tut ja gerade.
Sonst müsstest du es ja halt selber drauf
flashen. Ich bin ja ehrlich gesagt gerade bei Sachen, die ich jeden Tag dann doch irgendwie benutze, bin ich ja gar nicht so heiß drauf, die kaputt zu machen.
Echt?
Ja, komisch, oder?
Aber auf dem
Nexus 4 habe ich ja noch was, womit ich spielen kann. Und da kann ich auf jeden Fall Android L drauf machen, ist mir auch egal.
Ja, macht das.
Kann ich es auch fragen.
Genau.
Dann kann ich es auch wieder neu machen und dann funktioniert es wieder. Ich werde es auf jeden Fall, sobald es dann irgendwann mal fällt.
Auf jeden Fall übernächstes Mal.
Oder also wann, nächste Woche wann auch oder immer dann das mal soweit ist.
Ja.
Kann man dann schon mal benutzen.
Okay.
So,
kommen wir zur letzten Kategorie Picks.
Oh, da sind ganz viele Picks von dem Flydie. Oh.
Ich habe schon ungefähr die Hälfte wieder auf
der nächsten Folge. Du hast die Hälfte und du hast immer noch ein iPhone 6 Case dabei.
Ja.
Das ist relevant.
Das ist relevant.
Ja, komm.
Der Elefant.
Flydie.
Ich habe auch eins. Ich habe eins.
Super. Also die erste Sache, das ist jetzt so ein bisschen Schleichwerbung, weil ich das Produkt selber noch nicht so richtig benutzt habe. Aber allerdings hat ein guter Freund von mir mehr oder weniger ein Startup gegründet und hat da ein Produkt vor ein paar Tagen rausgebracht. Das nennt sich Text. Das ist eine Verwaltung für Belege, die einem auch automatisch dann irgendwie Texterkennung darauf macht und erkennt, was dieser Beleg jetzt gerade soll, und den kann man dann kategorisieren und archivieren und dann für seine Steuererklärung digital aufheben. Und das ist eigentlich ganz cool, weil ich habe so halt auch persönlich den Fall, ich schmeiß halt über das ganze Jahr meine ganzen Belege immer in einen Schuhkarton oder also in meinem Fall ist es so ein komischer Ordner, wo ich das Zeug reinwerf. Und wenn dann am Ende des Jahres meine Steuererklärung fällig ist, dann muss ich die halt alle irgendwie mühsam raussuchen und sonst was. Und hier könnte man halt so übers Jahr hinweg das Zeug einfach mal scannen, da reinwerfen. Es wird automatisch archiviert und man kann es dann halt irgendwie durchsuchen.
Wie gut funktioniert das mit dem Einscannen? Weil das Problem ist ja, dass diese blöden Kassenzettel immer anders aussehen.
Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Sie behaupten, sie bekommen das hin. Ich habe jetzt auch noch nicht viele Sachen ausprobiert. Ich muss mich mal mit dem wieder auf ein Bier treffen und den dann mal ausquetschen, wie das technisch funktioniert. Ja, wir waren jetzt beide die letzten Monate viel beschäftigt, deswegen. Ja.
Weil das ist tatsächlich ein Riesenproblem, was ich sehe, weil du.
Ja.
Weiß nicht. Also, ich habe mir das ja auch schon mal überlegt und was dann relativ gut funktionieren könnte, wäre, wenn du quasi Templates oder sowas wie Templates hast, wo du dann sagst, okay, dieser Bereich, also der Kopf sieht immer so aus, dann hast du ein Stück, der variabel ist, und dann hast du den Fuß und der sieht immer so aus und daraus rechnest du das dann irgendwie raus, aber das ist voll viel Denken und für jede einzelne Sache voll anstrengend. Quasi für jeden einzelnen Kassenset, das ist ein Riesenpain.
Ja,
also aber wenn er da was Cooles sich überlegt hat, dann musst du das auf jeden Fall uns verraten. Wir können das auch in der Pre-Show machen. Wir hören ja
genau.
Keine zu dann.
Genau. Also wie gesagt, ich muss dann da auch mal ausfragen, wie das denn technisch funktioniert. Also er behauptet jedenfalls, es funktioniert. Und bei den Sachen, die ich jetzt bis jetzt mal so kurz reingeworfen habe, hat es auch funktioniert. Aber wie gesagt, das ist jetzt erst ein paar Tage überhaupt verfügbar und kann man noch nicht so richtig viel zu sagen. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal angesprochen haben, weil ist ein cooler Typ und fände es gut, wenn dieses Produkt irgendwie erfolgreich ist.
Irgendwann kriegst du bestimmt auch einen Affiliate-Link, kannst du mal posten.
Bestimmt. zu was ganz anderem. Also ihr kennt wahrscheinlich das Problem, ihr wollt irgendwas programmieren und wollt das Rad nicht neu erfinden und dann gibt es ja so Bibliotheken. Und in meinem Fall ist es jetzt Ruby und ich möchte dann irgendwie sagen, okay, ich möchte jetzt ein Ruby-Gem, was ein bestimmtes Problem für sich löst, für mich löst, und dann ist jetzt die Frage, wie wähle ich jetzt das richtige Ruby-Gem aus und anhand welcher Metriken tue ich das und wie finde ich diese Metriken raus, und das ist alles ein super Pain im Normalfall. Aber ich bin letztens auf rubytoolbox.com gestoßen und das ist genau so ein Projekt, was das tut. Also ich kann jetzt hier irgendwie suchen, keine Ahnung, ich suche jetzt mal nach XML-Parser. Und dann zeigt es mir so nach einem Score sortiert Ruby-Gems an, die ich benutzen könnte.
Okay.
Und dann steht halt drin, also dann da sind halt mehrere Metriken gleich auf einer Seite aggregiert, und zwar Metriken von RubyGems selbst. Also da steht drin, dieses Projekt gibt's, ist auch schon seit, in dem Fall ist es jetzt Nokogiri, was so der de facto Standard XML-Parser auf Ruby ist. Da steht jetzt, okay, das Projekt gibt's seit 6 Jahren, es ist aktiv auf GitHub entwickelt, der erste Commit war auch vor 6 Jahren. Wann war das letzte Release? Wie viele Leute haben es runtergeladen? Wie viele Watcher und wie viele Forks hat es auf GitHub? Und anhand dieser Daten wird dann ein Score berechnet, der einem dann angezeigt wird. Und wenn man da draufklickt, dann sieht man auch, sieht man sogar die Rechenschritte, die ausgeführt werden, um an diesen Score zu kommen.
Nicht schlecht.
Und das finde ich dann ganz cool, weil das ist einfach so ein bisschen eine Hilfe. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel nach Rails Authentication oder so sucht, dann findet man halt irgendwie ein Ruby-Gem, was ich jetzt zum Beispiel benutze für Authentication, was Device ist, und das ist halt aktiv entwickelt und da gibt es viele Watcher und viele Forks auf GitHub, und es gibt es schon eine Weile, da könnte man davon ausgehen, dass es vielleicht noch eine Weile existiert und ist vielleicht ganz cool so, könnte man benutzen. Und ich glaube, wenn man da gar keinen Plan hat, was man denn jetzt so unbedingt haben will, oder wenn es ein paar Alternativen gibt, dann kann man die da auf eine schnell vergleichen. Und darum finde ich das eigentlich ganz cool. So, also wenn es einfach darum geht, Bibliotheken für sich zu finden. Schön. So, dann Felix, du hast was?
Genau, ich habe auch was, und zwar was von der Kategorie Sachen, von denen ich nicht gewusst habe, dass ich sie brauche, bis ich sie dann hatte. Und zwar ist es ein USB-Strom- Messgerät-Dingsi. Und zwar folgendes Ding, ja. Du hast dein Telefon und du steckst es an so einen Stromstecker ran und dann lädt es irgendwie, aber du bist dir nicht sicher, ob es jetzt schnell ist oder ob es einfach nicht lädt, ja. Und genau dafür gibt es aus China quasi direkt für dich USB Messgeräte. Also es ist quasi wie so ein Amp-Messgerät,
Ampermeter?
Wie ein Ampermeter, ohne dass du mit zwei Elektrosteckis irgendwo was gegenhalten musst. Dann funktioniert einfach und du steckst an der einen Seite USB ran.
Achso, ja.
Du steckst an der einen Seite USB an, dann an der anderen Seite entweder direkt in deinen Computer rein oder in das Netz, in das Ladegerät rein oder halt in den Micro-USB-Stecker, der quasi von dem Gerät kommt. Und dann steht da drauf, okay, da kommen jetzt gerade 4,97 Volt raus bei 3,6 Ampere. Und dann merkst du schon, warte mal.
3,6 Ampere ist ganz schön viel.
0,36 Ampere. Ja. So. Und dann merkst du so, okay, warte mal. Mein Handy sollte mit wenigstens 0,5 Ampere laden, also mit 500 mA, aber das lädt nur mit 0,36. Und dann fragst du dich, wie kann das sein? Und dann merkst du, oh shit, Kabel machen Unterschied, wie schnell dein fucking Handy lädt.
What?
Und du denkst so, fucking, das ist nur ein bisschen Kupfer und die haben dann an dem Kupfer gespart, was die dann in diesen fucking Kabel reingemacht haben.
Ja, Kupfer ist teuer.
Und deswegen lädt dein Handy nicht schnell.
Ja.
Und dann probierst du ein anderes Ladekabel aus und dann merkst du so, ich habe ein Kabel, das besser ist. Ich habe Kabel,
dann
das
markierst besser. Du die.
Und dann markierst
gutes Kabel, schlechtes Kabel.
Gutes Kabel, schlechtes Kabel. Ich hätte niemals gedacht, dass ein Kabel einen Unterschied macht, wie schnell mein Handy lädt. Ohne Witz. Ohne Witz. Und dann siehst du auch oft, wenn dein...
Wahrscheinlich auch das, was den Strom bringt.
Genau, wenn dein USB-Powerstecker, dann gibt es auch Unterschiede. Also ja, ich habe da eins von, keine Ahnung, HTC, und das ist super scheiße. Und dann habe ich eins von, weiß ich gar nicht, von LG und das ist okay.
Okay.
Und das halt mit, gut. Und dann kann man quasi, das ist wie so Mix and Match und dann kannst du quasi das beste Kabel zu deinem Netzgerät suchen und dich dann darüber freuen. Und das kostet $5.80, was dann umgerechnet quasi 4,50 € ist. Und kann man auch schön verschenken zu Weihnachten oder so.
Ich nehme eins.
Du kaufst eins, dann kauf dir einfach eins. Ich hab dir.
Ach, du schenkst mir eins zu Weihnachten, hast du doch gerade gesagt.
Nein.
Ach, Menno.
Doch, komm, ich. Pass auf, ich schenk dir eins zu Weihnachten.
Yay, gut. Freue ich mich. Freue ich mich jetzt schon auf Weihnachten.
Ich kauf mal noch zwei.
Sehr gut. So. Okay.
Dann, ich muss mal ganz kurz was einschieben. Ich habe nämlich News.
Du hast News.
Breaking News.
Jetzt? Was denn? Tim Cook hat gesagt, er ist schwul.
Ähnlich.
Ah.
Fast.
Damn.
Wesentlich bedeutende. Apple wird keine Calculator-Widgets mehr aus dem App Store verbannen. Sie haben gesagt, ja, sorry, war ein Fehler.
Okay, ja, immerhin.
Schön.
Sehr gut. Okay, das, was du dir gewünscht hast. Yeah, sorry. Okay, dann Flydi, jetzt mal noch deinen Rest kurz. Können wir vielleicht schnell abhandeln.
Ja, ich rate das kurz runter. Also ich habe einmal den TripAdvisor Offline Guide. Das ist ganz nett, weil dann kann man halt irgendwie, wenn man in Städten ist, wo man kein Internet hat, sich so Ratings für Restaurants und Hotels und sonst was offline runterladen damit oder irgendwie Venues, wo man irgendwas unternehmen kann. Ist sinnvoll, weil man hat nicht immer Internet. Dann habe ich noch einen netten Videovortrag über das Ruby Object Model von Peter Cooper. Den kann man sich auch mal angucken. Also bei mir hat dann irgendwann so ein, nach dem zweiten Drittel hat mein Kopf angefangen zu rauchen, weil das doch ein bisschen komplex ist, aber es ist sehr gut erklärt und auch interessant, aber halt einfach sehr viel Information. Dann habe ich so jetzt ein bisschen rumexperimentiert und irgendwie mal ein Case für mein iPhone zu finden, was jetzt nicht irgendwie unfassbar dick und hässlich ist. Und ich habe eins gefunden, das habe ich hier verlinkt. Das ist von irgendeiner Firma, ich glaube von Wow oder Wo oder wie auch immer man es ausspricht. Kostet irgendwie 8 € und taugt für mich zumindest, also bietet irgendwie genug Schutz, aber ist halt jetzt irgendwie halt auch nicht furchtbar hässlich. Und dann habe ich mir ein paar Kopfhörer zugelegt. Das eine ist für unterwegs, für eben in der Bahn oder im Flugzeug Podcast hören. Das sind die Sennheiser IE8i. Das sind so In-Ear-Plugs, die man so irgendwie in die Ohren drückt und dann ist Ruhe. Weil ich irgendwie Noise-Canceling-Kopfhörer irgendwie nicht so richtig mag, habe ich die mal ausprobiert und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dann habe ich noch mal ein paar geschlossene Kopfhörer zum Arbeiten mir angeschafft, und zwar die Beyerdynamic DT770 Pro. Und die sind halt auch ziemlich nett, weil die sind flauschig, die sind bequem, die drücken nicht so auf die Ohren und die klingen eigentlich auch ganz gut.
Also wer mich heute wieder durch die Stadt hat gehen sehen, und der Felix hat es auch gesehen,
als
er mich hat ankommen sehen.
Einfach.
Ich laufe ja damit auch rum an meinem Telefon und höre Podcasts damit. Mhm. Jetzt gerade wieder im Winter, total geil. Du setzt es auf, es ist so schön flauschig. Es sieht ein bisschen doof aus, damit in der Gegend rumzurennen.
Ja.
Aber also, es fehlt einfach diese Freisprechanlage noch. Mhm. Wenn die jetzt noch drin wäre, so.
Das wäre nice. Das
Also für diesen Use Case ist mir auch das Kabel zu lang. Bei mir ist es halt so, ich habe die die liegen halt auf meinem Schreibtisch rum und ich benutze sie halt zum Arbeiten und da habe ich halt teilweise auch mal 3-4 Stunden am Stück die Kopfhörer auf. Und so für meine normalen Go-To-Kopfhörer, die ich sonst überall benutze, sind meine Sennheiser HD25. Allerdings sind es so ohraufliegende Kopfhörer und die sind auch geschlossen, aber die drücken halt nach einer Weile drücken die halt auf die Ohren. Das wird dann halt irgendwann unbequem.
Also ich kann diese Beyerdynamics DT770 Pro, also meiner zerfällt jetzt langsam schon, der ist schon, sieht schon nicht mehr so richtig dufter aus.
Jo.
Aber der ist halt jetzt auch schon, keine Ahnung, 6 Jahre oder sowas alt. Dafür sieht er noch gut aus.
Und die Teile werden halt auch irgendwie in Radiostudios und sonst wo verwendet. Genau.
Und im Winter total kuschelig.
Also wo man nur ein bisschen drauf achten sollte, wenn man die irgendwie auch im iPhone oder in irgendwelchen Geräten, die nicht so viel Saft haben, benutzen möchte, dann sollte man eher die niederohmigen nehmen, wie zum Beispiel so 32 Ohm ja, 32 Ohm ist. Also ich habe in meinem Fall habe ich 80 Ohm. Die sind auch noch okay. Muss man am iPhone ein bisschen lauter machen. Wenn man aber gerne laut Musik hört und irgendwie oder Geräte hat, die nicht so viel Strom haben, dann doch eher irgendwas mit weniger Impedanz. Ja. Okay. Ja, dann? Ich denke, das war's. Also wie gesagt, Kopfhörer wollten wir auch mal vielleicht irgendwie als Thema ansprechen. Können wir auch irgendwann mal machen. Das sind jetzt so die beiden, die ich mir in der letzten Zeit angeschafft habe. So, ich habe mittlerweile ein Repertoire an Kopfhörern, die ich für alle möglichen Zwecke benutze und kann ich irgendwann mal irgendwie drüber reden. Sollte es jemand interessieren.
Schön, wunderbar. Ja, dann war es das auch schon mit dieser Folge wieder. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn nichts dazwischen kommt. Wie gesagt, folgt uns auf Twitter, um die Updates dann zu kriegen.
Alle Updates.
Und ja, ich wünsche euch wie immer frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Computer.
Dual.
Studio.
Multisim.
3000.
Bis zum
Internet.
Nächsten Mal.
Internet.
Ciao.
Internet. Ciao, ciao.